Episode 142 von Win Today Hockey O'Clock. Das große Alps Hockey League Preview mit Patrick Schwarz, General Manager EK Dietzeller Eisbären und Elias Seewald, Commissioner Alps Hockey League, sowie Marco Pewal, Head Coach EC Kitzbühel und Greg Holst, Eishockey-Legende.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Es ist das größte Win-Today Hockey O'Clock on Tour-Event, das es jemals gegeben hat. In Form und Umfang. So viele Gäste wie noch nie, ein wunderbares Publikum. Und wir dürfen hier in Zell am See zu Gast sein beim EK Dietzeller Eisbären in der Kekelit Arena. Wunderbare Bühne, um auch der Alps Hockey League, eine für mich immer noch stark unterschätzte Liga, entsprechend eine Bühne zu geben. Und da freut es mich außerordentlich, dass... Darf er schon Erfolgsmanager Patrick Schwarz mir sagen, dass der mir jetzt gegenüber sitzt? Oder einfach nur General Manager von EK Dietzeller Eisbären Patrick Schwarz?
Bleiben wir beim Zweiten, bitte.
Freut mich sehr, dass du die Zeit nimmst. Freut mich sehr, dass du den Winter Day Hockey Clock Tross auch hierher eingeladen hast. Wie fühlt es sich an, de facto Dauergastgeber zu sein? Die Kekelit Arena hat das Red Bull Salute erfolgreich gehostet. Man war Gastgeber für Preseason-Spiele der Vienna Capitals. Jetzt dieses Event, zwei Tage vor es endlich auch in der Alps Hockey League wieder losgeht. Was bist du lieber, Gastgeber oder Manager?
Beides.
Das ist relativ einfach. Ja. Aber was sind die Herausforderungen auch im Gastgebertum, gerade wenn man sich das Salute zu Gemüte führt? Du hast auf einmal vier der weltbesten oder zumindest Europas bester Mannschaften hier, Infrastruktur, Logistik und dergleichen. Und du bist auch hier, um so ein klein wenig ins Innenleben auch einer Organisation zu schauen. Was sind da die Herausforderungen, wenn du auf einmal die ZSC Lions da hast und die beiden Red Bull Teams? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Eigentlich ist es unglaublich, dass wir so ein Turnier bei uns da haben können, solche Mannschaften auf dem Niveau, wie arbeiten die, wie trainieren die. Wir können uns sehr viel von denen abschauen, auch wie die arbeiten, wie die in der Organisation sind. Und ja, für uns ist es super. Es ist schon mit sehr viel Aufwand, Energie verbunden, weil unser oberstes Credo im Verein ist Professionalität. Und ja, wenn man immer auf so ein Level arbeiten will, nachher ist es sehr anspruchsvoll, aber dennoch unser Anspruch.
Zu dieser Professionalität möchte ich dann ein klein wenig später noch kommen. Diese Infrastruktur, die Halle, die nicht nur im Kabinentrakt, sondern auch im VIP-Bereich einen wunderschönen Facelift auch erfahren hat, ist dann sicherlich auch so ein Magnet genau für die Austragung dieser Turniere. Man kennt Zell auch auf der Nachwuchs-Eishockey-Landkarte mit großen Turnieren. Jetzt passiert das aber in einer vermeintlich toten Zeit. Und gleichzeitig wirft ja die Saison ihren Schatten voraus. Wie sieht so ein Arbeitstag im Juli, August in deinem Leben aus?
Ja, jetzt hat sich sehr viel ums Turnier gedreht. Es sind Saisonvorbereitungen für uns zum Treffen, Sponsorgespräche, Kaderzusammenstellung, Feinjustierung, Organisation, Stadionleben. Heuer hat sich sehr viel um das neue Fitnessstudio, die neue Kabine, die Infrastruktur gedreht. Und ja, unser Team, speziell in der Organisation, aber auch im Vorstand, hat da hervorragende Arbeit geleistet.
Jetzt kann man die letzte Saison durchaus als erfolgreich bezeichnen. Einerseits gab es den österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League. Es ging in den Pre-Playoffs dann vielleicht nicht ganz so weit, wie man sich das erhofft hatte. Auch da werden wir noch darüber sprechen. Aber wie sehr brennt die Organisation? Und wir befinden uns ja auch einen Tag vor dem Auftakt in die Winter Day Ice Hockey League. Einen Tag später folgt dann die Alps Hockey League. Wie sehr brennt die Organisation darauf, dass es jetzt endlich wieder Liga-Alltag gibt?
Voll. Die Tage Donnerstag bis Sonntag machen endlich wieder einen Sinn, weil jeden Tag Eishockey ist.
Und am Sonntag die NFL und natürlich das Live-Spiel auf Puls 24, ist ganz klar.
Ganz genau. Nein, im Endeffekt ist die Sommerzeit dann schon mal schön nach der Saison, damit man sie wieder ein bisschen aufladen kann, aber am Ende des Tages kotzt es mir nach 3 Wochen dann eigentlich wieder ein bisschen an. Wir machen es alle fürs Eishockey, für die Spiele, für die Emotionen, für die Leute. Das ist ein Fixpunkt bei uns in der gesamten Region und ja, die Leute reden unter der Woche vom Eishockey und sagen, hey, boah, am Samstag oder am Donnerstag spielen die Zeller wieder daheim und für das machen wir es.
Was ganz spannend ist und möchte da nicht nur dem Publikum hier in Zell am See in der Kekelit Arena das ans Herz legen, sondern vielleicht auch den Menschen in der Region. Das Eishockey, das es hier zu sehen gibt, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, das wird noch ein klein wenig spektakulärer werden. Wenn man sich so die Shoppingliste des EK die Zeller Eisbären ansieht, dann stellt man sich die Frage, ist das wirklich eine Alps-Hockey-League-Mannschaft oder ist das vielleicht nicht doch eine Eishockey-League-Mannschaft? Da denkt man natürlich an Zugänge wie Tyler Kumer, Mario Altmann, heute auch dankenswerterweise im Publikum, Alex Alagic, Clemens Paul Weber ebenfalls mit dabei, Alexander Lachroda. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Zell will es wirklich wissen. Will es Zell wirklich wissen?
Wirklich wissen ist so eine Definition. Wir wollen Erfolg haben, aber Erfolg wird nicht in einem Jahr gemacht. Namen allein spielen nicht Eishockey. Da sind Charaktere und die Menschen dahinter viel wichtiger. Und ja, natürlich ist jeder von den Namen, die du jetzt da genannt hast, aber auch die, die in die Jahre davor schon zu uns gekommen sind oder die, die noch dazugekommen sind, als auserwählte Spieler. Und da haben wir uns sehr sorgfältig dafür Zeit lassen und entschieden, die Spieler zu verpflichten. Und natürlich ja, sind das große Namen, aber das müssen wir erst alle bestätigen.
Einen Mann, der heute auch im Publikum zuhört und sein Deutsch entsprechend aufpoliert, das ist der Head Coach vom EK Zell, das ist Mike Flanagan. Der, bin ich mir sicher, sich über diese ganzen Neuzugänge dann besonders freut, weil er am Eis dann aus diesen Individuen diese oft beschworene Einheit dann auch formt. Aber wie sieht dieser Prozess aus? Du als Manager, er als Coach und vielleicht dann noch andere, die auch Input haben. Nimm uns mal mit, die Saisonen gehen zu Ende und dann weiß man bei Spieler XYZ, der ist am Markt. Wie geht man da vor? Wie versucht man, Struktur reinzubringen in etwas, das für mich völlig undurchschaubar ist und dann auch entsprechend der finanziellen Möglichkeiten, das für sich beste Paket rauszupicken?
Wir analysieren das Ganze schon während der Saison und tauschen uns regelmäßig aus. Also die Sportliche macht offiziell mit mir noch der Mitterer Klaus, der schon sehr lange im Verein ist. Zwei meiner besten Freunde, der Florian Eigner, der Herzog Christoph, sind auch ehemalige Spieler, die sind da auch voll in dem Boot drinnen und es ist keine Entscheidung, die man jetzt alleine trifft, sondern die treffen wir auf Vereinsseite. Und der Mike ist natürlich in alle unsere Entscheidungen mit eingebunden, gibt seine Meinungen, seine Inputs, macht genauso Scouting, wie wir machen. Und ja, dann schmeißen wir alles zusammen auf einen Zettel, pro, contra, schauen, ob es finanziell ausgeht. Und ja, so schauen Signings aus bei uns. Wir haben Scouting-Tools, also wir überlassen da eigentlich nichts mehr in Zufall.
Weil du auch diese Analysen angesprochen hast. Der Meistertitel in der Alps-Hockey League, sicher das große Highlight. Ich glaube auch unvergessen die Kulissen, nicht nur hier, sondern auch in der Salzburger Eisarena. Also die Fans des EKZ haben auch gezeigt, dass sie eine gegnerische Halle mehr als nur übernehmen können. Die Pre-Playoffs, die brachten dann das Aus gegen den EHC Lustenau. Bekannterweise geht es dann am Samstag genau hier in der Kekelit Arena auch wieder los gegen den EHC. Und nachdem wir das in der Winter Day Eishockey League ja auch haben, diese Pre-Playoff-Serien, wo du wenn zwei Scheiben nicht für dich springen, dann kannst du als vielleicht nominell besseres Team, bist du auf einmal am Saisonende angelangt. Insofern ist das mal was, das nie angenehm ist, aber es hat es in den Pre-Playoffs das Saison ausgegeben. Wie analysiert man da was? Schaut man da auch, was in der Serie gefehlt hat oder vergrößert man den Betrachtungszeitraum?
Ja, zweimal. Einmal den gesamten Betrachtungszeitraum und einmal das, was in der Serie war. Aber das, was im gesamten Betrachtungszeitraum gefehlt hat, hat sich einfach in der Serie niedergespiegelt. Und das war einfach Größe, Härte, Cleverness und wir haben viel zu leicht einen Kopf weggehauen. Und das ist wiederum Erfahrung einfach. Und Wir haben uns gerade in der Verteidigung haben wir uns mit Erfahrung und Größe verstärkt, genauso war in der Offensive. Und ja, das war unser größter Punkt oder unser Hebel, wo wir ansetzen wollten. Und ja, es war natürlich sehr schmerzhaft. Mit dem haben die wenigsten gerechnet. Wir haben aber immer davor gewarnt, weil in einer Best-of-Three-Serie gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Und für mich war das letztes Jahr genauso der Fall. Wir waren aber nicht die cleverere Mannschaft. Und vielleicht hat der letzte Ticken auch teilweise gefehlt. Und ja, vor zwei Jahren waren wir die Nutznießer von der Serie. Und letztes Jahr haben wir es halt beinhart zu spüren gekriegt. Verloren haben wir es aber schon vorher, dass wir nicht direkt ins Playoff gekommen sind. Also nur jetzt auf die eine Woche sie zu versteifen, ist auch nicht richtig.
Sagt schon auch die Wichtigkeit, die Master Round dann vielleicht im ersten Anlauf zu schaffen, wenn wir mit dieser Größe und Härte sind. Und jedes Mal, wenn ich Mario Altmann dann sehe und vielleicht dann auch noch vor aufs Eis geht, denkt man schon, boah. Und denkt man so, im Dunkeln hätte ich wahrscheinlich ein klein wenig Angst vor ihm. Dann schnallt er noch die Skates an und dann hast du diese große Erscheinung, diese Präsenz am Eis. Wie wichtig wird er als Person, und ich weiß schon, Coaches, Manager hassen Name-Dropping per se, weil es um die Einheit geht und das ist auch gut so. Aber wie wichtig kann dann auch so eine Einzelperson wie Mario Altmann fürs Kollektiv sein?
Also jetzt nochmal die Standardfloskel, wichtig ist jeder, der auf dem Wagen sitzt.
Das ist aber gut so, du bist ein guter Diplomat, da muss man als Manager wahrscheinlich sein.
Danke. Am Ende des Tages ist es trotzdem, hat der Mario einfach in seiner Ausstrahlung, wie er ist, in seiner Größe, mit seinen Eigenschaften, seine Erfahrung natürlich ganz eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft. Genau in solchen Situationen, die sie immer wieder wiederholen und wieder laufen werden, die Mannschaft einfach zu setteln, Erfahrung, Ruhe einzubringen. Das ist nicht der Mario allein, aber der Mario ist schon für das da und seine Erfahrung und wir sind bis dato sehr happy und sehen einfach schon, wie wichtig dass das ist.
In dieser Folge von Winter Day Hockey Clock wird es insgesamt 4 Gesprächspartner geben, die unterschiedliche Hintergründe auch mitbringen, bei denen wir aber immer wieder zum großen Thema Alps Hockey League, das uns die nächsten Monate dann auch hier in Zell beschäftigen wird, mitnehmen. Gerade mit Elias Seewald wird es dann im Anschluss auch über die Struktur gehen und wie die Liga wächst. Und da kommt man eben nicht an Zell am See vorbei. Eine Organisation, die für sehr viel positive Schlagzeilen sorgt, die unter anderem auch erst vergangenes Jahr einen Nationalteamspieler oder vergangene Saison einen Nationalteamspieler produziert hat mit Henrik Neubauer. Also man merkt ja schon, dass die Region am Eishockey-Radar auch vom Teamchef ist, von Erstligisten und dergleichen. Spürt man das auch als Organisation oder ist es jetzt einfach nur so der Blick von außen, hoppla, in Zell passiert was?
Na schon, das ist unser Anspruch. Wir wollen, was Professionalität, Außenwirkung geht, auch ganz klar die Nummer 1 sein. Das ist unser Anspruch von alle 8 im Vorstand, von alle, die da ehrenamtlich mithelfen, von alle, die in der Organisation arbeiten. Das ist unser Anspruch und natürlich.
Möchte das nämlich auch ein klein wenig auf deine Person dann münzen. Ich persönlich hasse es, über mich zu sprechen, sondern es ist dann ganz angenehm als Fragensteller, dann immer andere auch für sich und Teams und Moves und was Gott was alles zu sprechen. Aber möchten klar, wenn ich im Nähkästchen plaudern, hat nämlich vergangenes Jahr auch schon eine Podcast-Folge machen dürfen mit einem Alps Hockey League Preview. Und jetzt ist diese Liga für mich, und da wird dann auch Elias Seewald ein klein wenig was dazu erzählen können, in manchen Belangen unterrepräsentiert und auch unterschätzt. Das ist sehr, sehr tolles Eishockey, das man sieht. Hat man den Wohnort Lustenau zwar nicht unbedingt ausgesucht, finde es aber sehr cool, dass ich tatsächlich nur 10 Minuten Fußweg von der Eishalle entfernt bin, wo man qualitativ wirklich tolles Eishockey sieht. Reminder dann auch für alle Menschen, die jetzt zufällig hier ins Programm gestolpert sind oder in die Kekelit Arena geht, bitte auch in den unteren Ligen zusehen und das zieht sich dann auch gerne weiter bis in die ÖEL. Aber jedenfalls schaue ich mit einem Liga-erfahrenen, langjährigen Profi und mehrfachen Meister ein Spiel der Alps Hockey League und dann erzählen wir oder tauschen uns ein klein wenig drüber aus. Ja, wäre doch irgendwie cool, wenn da mehr passiert und so, aber es gibt dann eben Orte, plaudere ich so von mir hin, wo was passiert und es gibt jemand, der diesen Podcast extrem toll gefunden hat und schauen irgendwie, ob es vielleicht zu mehr führt. Nomen est omen. Und dann sagt er, das war Patrick Schwarz. Und ich so, wie zum Teufel weißt du das? Ja, weil das einfach ein GM ist, der Neuer anders denkt als die allermeisten in der Liga. Jetzt darfst du, das ist der Moment, wo du einmal kurz rot anlaufen darfst, wenn du magst. Kriegt man das mit, dass der Name auf einmal so im Zirkel der bekannten Manager ist? Ich meine, welche Manager kennt man wirklich? Der normale Fan konzentriert sich ja Gott sei Dank auf Mannschaft und Coaches. Aber wenn irgendwie so auf einmal Eishockey intern ein Name immer und immer wieder daherkommt und Patrick Schwarz ist mir dann auch noch ein paar andere Male untergekommen. Wie geht's denn mit sowas?
Prinzipiell wäre es jetzt gelungen, wenn ich sage, es geht mir spurlos vorbei. Natürlich gefreut dich das. Es ist schön, wenn die Leute das auch sehen und honorieren, dass man sich die Füße wundläuft. Aber am Ende des Tages ist sowas kein One-Man-Show und ich bin null. Gar nichts ohne die Leute, die mich tagtäglich da dabei unterstützen und auch teilweise aushalten. Das muss ich auch dazu sagen. Also, es ist, ja, ich kann schon sehr anstrengend auch sein. Also, das weiß ich und ja, sonst waren wir vielleicht aber auch nicht da, wo wir sind. Und ja, wie gesagt, ohne dein Team rundherum bist du gar nichts und das fängt, wie gesagt, im Büro an und wir tauschen uns da sehr eng aus. Die Fanclub-Obmänner bin ich permanent im Austausch. Das ist ja bei uns sehr viel Hockey da und Familie und sehr eng und ja, das ist einfach sehr wichtig. Du musst schauen, dass alle in das Boot reinkommen und jeder dran glaubt und jeder positiv rausgeht und dann noch mehr Leute dazu bringt.
Wenn man jetzt langsam beginnt, eins und eins und eins zusammenzuzählen. Traditionsstandort, wieder auf der Landkarte, Shopping, Einkaufsliste, bei der so manches Eisteam neidisch wird. Eine Winter Day Ice Hockey League, die eine ungerade Teilnehmerzahl hat. Geht er jetzt schon ein klein wenig zu weit oder gibt es eine Perspektive, wo man als EKDZ-Zeller Eisbären sagt, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren, wenn es so weitergeht, wie wir uns das vorstellen, ist es ein Thema?
Wir haben einen Stufenplan, ein Konzept, aber kurz- und mittelfristig sehe ich das als nicht realistisch. Aus dem einen Grund, wir haben uns die letzten Jahre stark entwickelt, wir sind nach vorn gekommen, bestätigen das jetzt seit 3 Jahren. Aber am Ende des Tages musst du einmal bestätigen, dass du ein Top-Team in der Alps Hockey League bist und das sind wir noch nicht. Das müssen wir zuerst bestätigen. Dann gibt es den zweiten Punkt, die Infrastruktur. Da haben wir jetzt mit dem Stadionbetreiber, mit der Freges, mit dem Land, mit der Gemeinde und mit der Region Leute, die stehen hinter uns. Also infrastrukturell würde ich jetzt einmal ein grünes Hackerl drunter setzen. Da sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Und der dritte Punkt sind die Finanzen. Und wenn du da nicht mehrjährig eine Sicherheit und eine Planungssicherheit hast, ist das einfach nur unvernünftig. Und ich ganz ehrlich, irgendwo hinten um ein Dummdümpeln wüsst ja dann auch nicht. Du möchtest ja deine Leute, die Zuschauer, was bieten. Und nur damit bei der Liga 1 vorn steht, ganz ehrlich, spiele bei Alps Hockey League mit Herz und habe einen Schnitt von 1800 Zuschauer und ja, mach alle glücklich.
Soweit du aus dem Nähkästchen plaudern magst, gib den Fans mal etwas, an dem sie sich anhalten können. Jetzt ist bekannt, dass in der Winter Day Ice Hockey League die Budgets der Teams sehr stark auseinandergehen, dass es den Krösus wahrscheinlich gibt mit Red Bull Salzburg, da ist dann auch immer ganz viel gefährliches Halbwissen mit dabei, dass Ljubljana und Fakir wahrscheinlich nicht diese Mittel haben, aber was fehlt einem gesunden Alps Hockey League Team, kannst du auch eine Prozentzahl dahinter geben, das müssen jetzt keine absolute Beträge sein, aber was fehlt einem gesunden Alps Hockey League Team wie dem EKZ, um tatsächlich auch budgetär diesen Schritt zu gehen?
Das vernünftig ist, wie ich gerade gesagt habe, sprechen wir von Minimum 100%, mindestens.
Also eine Verdoppelung?
Eher 150% und dann bist du aber, wenn es gut läuft, im Mittelfeld irgendwo dabei, wenn es gut läuft.
Ich habe dann auch gelesen, ja, es ist dann so einfach, Haupt- und Namenssponsor passt schon und dann ist man Erstliga tauglich.
Es haben schon ein paar geklappt.
Ja. Ist es so einfach?
Nein, ist es nicht. Und man kann dann auch nicht Laibach oder eine italienische Mannschaft mit uns vergleichen, weil der Spielermarkt ganz anderer ist. In Österreich ist der Markt viel ausgedünnter. Stürmer, Verteidiger, da reden wir, ja, Torhüter-Thematik zum Beispiel. Brauche ich, glaube ich, keinen sagen, ist ist eigentlich ein Wahnsinn in Österreich. Und das muss man dann auch betrachten. Und wenn ein Spieler in Zell am See spielt und einen Einser in der Liga fuhren hat, dann muss er ein Profi sein und nicht mit ein paar hundert Euro am Konto jetzt Monat auskommen. Und um das geht es auch. Also das Ganze muss schon sinnhaftig sein. Und ich will dann nicht, wie schon manche andere gehabt haben, schlaflose Nächte haben, weil ich nicht weiß, wie wir das schaffen sollen. Das ist, ja, meine 7 Vorstandskollegen pflichten mir da hundertprozentig bei und ja, das ist halt einfach unser Grundsatz. Die finanzielle Sicherheit steht ganz oben.
Zell am See, historisch gesehen ein sehr, sehr guter Boden, um erste Eishockey-Schritte zu tätigen. Die amtierende, wertvollste Spielerin in der schwedischen Frauen-Eishockey-Liga, Anna Meixner, hat ihre ersten Pucks hier ins Tor gezimmert. Niki Hartl, bekannte Ligagröße bei den Spuse Vienna Capitals, auch in Zell das Eishockeyspielen erlernt, auch ein sehr, sehr guter Freund von dir. Diese Nachwuchskomponente, auch mit den neuen infrastrukturellen Rahmenbedingungen, wie wird Nachwuchs in Zell am See interpretiert? Wie muss man sich das bei einem Alps-Hockey-League-Team vorstellen?
Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, in die oberen Bereiche sind wir faktisch bei null. Also wir haben Riesenlöcher drinnen. In die unteren Bereiche haben wir seit ein bisschen über ein Jahr einen ganz, ganz starken Boom. Wir investieren sehr viel in Nachwuchs. Wir haben, ich würde sagen, 2,5 bis 3 Profitrainer. Wir haben sehr viel, wir haben so Coaching-Staff, wie es schon seit 10 Jahren nicht mehr gegeben hat in Zell am See von der Größe. Und ja, es ist einfach wichtig, weil wenn du jetzt keine gute Arbeit machst im Nachwuchs, dann wirst du in 7, 8 Jahren gar nichts haben.
Wird es helfen, Greg Holz mal für ein Showtraining vorbeizuschicken?
Absolut.
Coach?
Oder das, wie wird der Greg sagen? Fucking absolut.
Ihr macht euch nachher einen Termin aus. Können wir das so machen? That's how we roll. Ja? Eine der Schlagzeilen für die Zell am See auch im Sommer gesagt hat, ist diese neue Kooperation mit den Spuso Vienna Capitals. Vielleicht, um mal alle auf Stand zu bringen, nicht nur hier, sondern auch überall dort, wo die Menschen diesen Podcast hören. Was beinhaltet die ganz genau?
Die Kooperation beinhaltet, dass es gibt 3 Spielerpools, A, B, C. Aus dem A-Spielerpool sind 2 Stürmer, ein Verteidiger und ein Torhüter bei uns da. Die sind im gesamten Kader bei uns. Der gesamte Kader umfasst 23 Spieler und 3 Torhüter. Und ja, die battlen bei uns mit. Was beinhaltet das Ganze? Bei uns können sich die Spieler weiterentwickeln und der Sprung zwischen U20 Eishockey und Eishockey League ist nicht mehr so groß. Uns geben die Spieler nicht nur Kadertiefe, sondern richtig Qualität. Also die Burschen haben alle sehr viel Qualität, die da mit dabei sind. Und ja, so profitieren beide Seiten voneinander. Wir haben junges, frisches Blut drinnen, das sie beweisen will, was sagt, okay, wir wollen uns jetzt in der Alps Hockey League etablieren, aber eigentlich wollen wir nur nach oben. Das sorgt für Motivation und ja, keinen eindeutigen Gang.
Ich glaube, diese Durchlässigkeit wird auch extrem spannend. Da freue ich mich dann auch schon mit Elias Ewald und Marco Pewel ein klein wenig darüber zu plaudern, wie das angelegt ist. Ich erinnere mich an ein Zitat, das, glaube ich, Timo Nickel bei den Kollegen vom Kleine Zeitung Podcast vergangenes Jahr mal zum Besten gegeben hat. Timo Nickel, seines Zeichens eigentlich Draftpick der Anaheim Ducks, dessen Rechte liegen jetzt bei den Pittsburgh Penguins in Klagenfurt ausgebildet, ist auch bei den Penguins im Camp gewesen. Der hat gemeint, die Alps Hockey League ist das Beste, was seit langem passieren konnte. Also ein gestandener Profi, der das sagt, und hat damit auch gemeint, dass da Verteidiger spielen können, dass sie Zeit bekommen, auch ihre Rollen zu finden. Und bin mir sicher, dass wir im Laufe der Alps Hockey League Saison aus österreichischer Sicht, aber sicher auch was Italien, Slowenien anbelangt, dann große Talente, muss man immer vorsichtig sein, weil mit 20 ist man kein Talent mehr, aber große Sprünge von Spielern sehen wird, die vielleicht vorher nicht dieses Vertrauen bei ihrem Erstligaverein oder in der Erstliga-Organisation bekommen haben. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Adi Salagic, beispielsweise jemanden, der über die Alps Hockey League seinen Weg zurück in die Winter die Ice Hockey League gefunden hat, jetzt wieder in der Alps Hockey League in einer sehr, sehr guten Situation gelandet ist. Also das ist schon extrem viel Cooles, dass hier auch passiert. Extrem cool. Samstag 19.30 Uhr, glaube ich, hier die Menschen, die haben sich das alles schon ganz dick und fett im Kalender eingetragen. Es geht endlich wieder los. Es gibt endlich wieder Spiele, die zählen in Zell am See. Es geht gegen den EHC Lustenau. Wie sehr ist da auch ein klein wenig Lust auf Revanche mit dabei?
Natürlich sehr. Die haben uns die letzten zwei Jahre einmal im Viertelfinale und einmal in die Pre-Playoffs immer im entscheidenden Spiel- und Todesstoß-Game. Und ja, wir wollen mit einem Sieg reinstarten. Die Jungs haben motiviert. Das Training und die Competition im Training ist sehr hoch. Und ja, wir ganz klar fahren voll auf Sieg am Samstag und sind alle sehr motiviert. Also
heißt, alle in die Eishalle kommen, die es nicht schaffen, auf welcome.tv werden alle Spiele der Alps Hockey League übertragen, gestreamt. Vielleicht gibt es ja dann auch den einen oder anderen, der sich daheim eine feine Eishockey-Konferenz macht. Für die Leute hier, nicht ganz so relevant, aber für die Leute an den Podcast-Feeds bzw. Kopfhörern und dergleichen, jetzt unbedingt dranbleiben. Es gibt gleich was zu gewinnen und dir, Patrick Schwarz, vielen lieben Dank nicht nur fürs hier zu Gast sein dürfen, sondern auch für die Einblicke, die man ins Leben eines GMs bekommen hat.
Dankeschön, ebenfalls. Hat uns gefreut, dass du das hast.
Win today, Hockey, over. Neben mir sitzt jetzt der Commissioner der Alps Hockey League. Einer der wichtigsten, eigentlich der wichtigste Offizielle der zweithöchsten Leistungsstufe im österreichischen Eishockey. Erst einmal schön, Elias, dass du dich zum Winterday Hockey Clock angefunden hast.
Ich bedanke mich zum einen bei dir, Martin, und auch bei dem EK Zell am See für die ganze Organisation da heute und auch an die Zuschauer, die alle da sitzen. Schön, dass da so viele Zähler den Weg hergefunden haben.
Die noch dazu zwar Vorarlberger zuhören müssen. Sollen wir es im Dialekt machen? Oder
ja, das machen wir.
Ja?
Tun wir mal leichter.
Jetzt einfach so tun, wie wir da am Schwätzer gelernt haben und die Leute da mit, sie siehst du eh schon überall die Fragezeichen.
Ja, absolut.
Coach, ist das gut für dich?
Sounds like my truth.
Is it that bad? Okay. Wir versuchen uns der Hochsprache anzunähern, aber Vorarlberg immer schon ein wichtiger Teil auch der Alps Hockey League gewesen. Auch das wird uns klein wenig beschäftigen. Wenn jetzt noch niemand vom Commissioner der Alps Hockey League gehört hätte oder ihn gesehen hätte, was sehr unwahrscheinlich ist, weil du auch einer der besten Linesmen in der Winter Day Ice Hockey League bist und auch auf allerhöchstem internationalen Niveau gepfiffen hast. Aber was ist die Aufgabe eines Commissioners? Was macht der Alps Hockey League Commissioner Elias Seewald?
Meine Aufgabe ist eigentlich, das Ganze zu kontrollieren. Man kann sich das so vorstellen, ich bin von der Planung vom Sommer bis zum letzten Finale der Ansprechpartner für die Vereine, für unsere Partner, damit das alles nachher dann, dass es zu den Spielen kommt, damit die Fans in die Halle kommen können, die Mannschaften sehen, geht eben los im Sommer mit dem Spielplan. Das dauert eher gute Zeit, dass man nachher danach mit den Mannschaften abspricht. Es gibt ja einfach gewisse Wünsche, was die Mannschaften haben, die wir versuchen zu berücksichtigen. Und sobald der Spielplan nachher dann steht, geht es dann einfach schon direkt über in die Vorbereitungen. Was ist alles noch zu machen? Es geht von Spielerregistrierung, von den Medienberichten, die Vorberichterstattung, die Fragen, was die Vereine haben, dass wir das einfach schon im Vorfeld alles klären können und dass wir nachher dann, so wie jetzt diesen kommenden Samstag, wieder in unsere achte Saison starten, in der Alps Hockey League, dass wir da einfach die Vereine bestmöglich Rede und Antwort stehen und die unterstützen.
Es ist wirklich beeindruckend, dass es schon die achte Saison Alps Hockey League ist. Ich glaube, da darf man mittlerweile durchaus von einem Erfolgsprodukt auch sprechen und entsprechend kann man dann auch Arbeit, die bei dir passiert, honorieren, muss man sie honorieren. Was sind so große und kleine Dinge, die im Sommer, auch während der Saison auf einen zukommen? Was ist so vielleicht eine Sache, die die Menschen hier und an den Hörgeräten, hoffentlich nicht, das würde auf ein sehr altes Publikum hindeuten, aber was sind Dinge, die ein Commissioner auch zu tun hat, so als Mittler zwischen den Welten und Vereinen, die niemand am Radar hat?
Die nichts mit der Materie zu tun haben und die Fans sind, ich glaube, die unterschätzen das, was die Manager, was die Coaches alles von uns wissen wollen, was sie auch brauchen, dass sie sich bestmöglich vorbereiten können. Und ich glaube, dass es einfach die Masse ist an Anfragen von den ganzen Funktionären, ich glaube, dass das einfach unterschätzt wird oft einmal.
Jetzt gibt es dieses Jahr, und ja, Spoiler Alert, da reden wir dann später auch noch drüber, ein neues Ligateam, erneut ein neues Ligateam. Ist, nennen Sie es mal, Onboarding eines neuen Teilnehmers automatisch die größte Herausforderung oder gab es was anderes mit Finale Spiel 6 und Champion Cortina und das zwischen dort und jetzt passiert ist, das dich vor eine Herausforderung gestellt hat?
Ja, ich denke mal, viele haben mitbekommen, Jesenice wollte zuerst aufsteigen, sind nachher dann doch wieder zurück in die Liga gekommen und mit unserem neuen Partner, mit dem HK Celje aus Slowenien, haben wir uns sehr gefreut, dass wir eben einen weiteren Partner aus Slowenien dazu gewinnen konnten. Es ist sonst, wohlgemerkt, Jesenice war der Champion und nicht Cortina. Ich glaube, du hast Cortina gesagt. Jesenice hatte gewonnen.
Sorry.
Ja, na, alles so, gut.
Cortina.
Na, und das war die Herausforderung war noch dann tatsächlich der Spielplan. Also das war heuer wieder eine große Herausforderung, weil man einfach, wie du es vorhin schon angesprochen hast, wir haben so viele unterschiedliche Mannschaften und Identitäten bei uns in der Liga, wo man einfach von Farmteam bis zu einer Vollprofimannschaft alles mit dabei haben. Wir dürfen nicht vergessen, es sind eben 3 verschiedene Nationen mit dabei. Wir haben mit Cortina und Celje 2 Mannschaften, die auch noch den Continental Cup mitspielen. Und das sind eben alles Sachen, die wir berücksichtigen müssen bei der Planung. Und das war auch heuer im Sommer sicher wieder eine große Herausforderung. Wir haben ein neues Kaderreglement mit dabei. Dieses Punktesystem, was in der Vergangenheit war, wurde ja abgeschaffen. Das war auch heuer ein großer Punkt. Und was wir heuer auch geschafft haben, ist auch, wie schon angesprochen, es werden alle Spiele live auf Walcom TV übertragen. Ist für uns ein gutes Zeichen. Es ist von den Clubs sehr gut angenommen worden. Und zusätzlich wird einfach im Hintergrund sehr viel gearbeitet. Also es kommt ein neues Medical-Protokoll einfach für die Sicherheit der Spieler. Es wird immer schneller, es wird immer besser. Und an oberster Stelle für uns steht einfach die Sicherheit von den Beteiligten.
Fana, versucht mal seine Facts straight zu kriegen. Jesenice natürlich der verdiente Champion in 6 Spielen gegen Cortina. Ich glaube, ich bin schon meiner Zeit ein klein wenig voraus, weil ich auch weiß, was auf uns zukommen wird. Und Cortina erneut einer der großen, auch Mittitel-Favoriten sein wird. Jetzt Jinx ist wahrscheinlich erst recht, aber jemand, der seine Facts tatsächlich immer straight hat, ist ein Eishockey-Journalist namens Hannes Meyer, der schreibt für die neue Vorarlberger Tageszeitung. Das ist in Vorarlberg für mich mittlerweile das Blatt mit der mit Abstand besten Berichterstattung, auch wenn es eben um die Alps Hockey League geht. Und nachdem es diesen Podcast von Winter Day Hockey O'Clock jetzt bereits zum 3. Mal in einer Alps Hockey League Preview Variante gibt und bisher auch Hannes Meyer 2-mal so seine Einschätzung zu den Teams im Westen geliefert hat, haben wir gedacht, komm, Hannes, lass es uns doch nochmal tun. Und er ist dem Ruf wieder gefolgt und hat eine kleine Einschätzung geliefert über ein Bundesland, in dem es mit der VfL Feldkirch jetzt eben kein drittes Team mehr gibt, sondern in Anführungszeichen nur noch den EHC Lustenau und den EC Bregenzer Wald. Trotzdem 2 wichtige Teams, große Rivalen auch einerseits und bei denen sich sehr, sehr viel getan hat. Ich möchte das mal nutzen, um kurz bei Hannes Meyer reinzuhören, seiner Einschätzung zu dem, was sich im Liga-Westen getan hat, um dann auch mit dir darüber zu plaudern. Wir hören ganz kurz rein beim Journalist der Neue Vorarlberger Tageszeitung, Hannes Meyer.
Viel Neues im Westen. So lässt sich aus Vorarlberger Sicht die Ausgangslage vor dem Beginn der kommenden Saison in der Alps Hockey League zusammenfassen. Der EHC Lustenau plant für die kommenden Jahre den Bau einer hochmodernen Multifunktionsarena und kalkuliert dabei mit einer Investitionssumme von 70 Millionen Euro. Aufgrund massiver Statikmängel ist die jetzige Spielstätte, die Rheinhalle, nämlich ab Oktober 2024 nicht mehr zur Benutzung freigegeben. EHC Lustenau-Boss Herbert Oberscheider will mit einer Investorengruppe den Bau stemmen. Die Halle soll am jetzigen Standort der Rheinhalle entstehen. Das Hallenareal soll dabei auf die angrenzende Tennisanlage ausgeweitet werden. Die Tennisplätze kommen dafür auf das Hallendach. Der Tennisclub Lustenau hat bereits eingewilligt. Sobald die Gemeinde Lustenau grünes Licht gibt, wird Oberscheider in die Umsetzung gehen. Und wenn es jemandem zuzutrauen ist, so einen Bau umzusetzen, dann Herbert Oberscheider. Der EC Bregenzer Wald wiederum hat seine Kooperation mit den Pioneers Vorarlberg intensiviert und wird daher im Herbst mit abhängig davon sein, wie wohl im Laufe des Novembers der Bescheid bezüglich der Steueruntersuchungen gegen die VU Feldkirch ausfällt. Die VU Feldkirch steht, wie exklusiv von der Neue Vorarlberger Tageszeitung gemeldet, unter dem dringenden Tatverdacht, in den Spielzeiten 2019-20 und 2020-21 systematische Abgabenhinterziehung betrieben zu haben. Das Problem für die Pioneers ist dabei, dass die seinerzeitigen VU-Geschäftsführer Michael Lampert und Christian Groß sowie Präsident Pete Gleim auch bei den Pioneers die Macher sind. Lampert als Sportdirektor, Groß weiterhin als Geschäftsführer und Gleim als Präsident, der über familiäre Beziehungen den Hauptsponsor Beamer beigebracht hat. Außerdem hat man im Vorjahr bei der Gründung der Pioneers die VU Event GmbH einfach in Pioneers Betriebs GmbH umbenannt. Je nachdem, was die Steueruntersuchungen ergeben, könnte sich das massiv auf den Spielbetrieb der Pioneers und somit in weiterer Folge auch auf Kooperationspartner EEC Bregenzer Wald auswirken. Fällt der Bescheid negativ für die Feldkirche aus, gibt es im besten Fall eine massive Nachzahlung, im schlechtesten Fall landen Lampert und Groß auf der Anklagebank. Welche Turbulenzen eine solche Nachzahlung und vor allem eine Anklage für den Eishockey-Standort Feldkirch haben könnte, will man gar nicht laut aussprechen. Und weil die Bregenzer Wälder die Saison mit einer funktionierenden Kooperation mit den Pioneers geplant haben, könnten sich mögliche Engpässe in Feldkirch eben auch auf die sportliche Situation beim EC Bregenzer Wald auswirken. Sportlich sind die beiden Vorarlberger Clubs wieder ähnlich einzuordnen wie in der Vorsaison. Die Lustenauer werden sicherlich in den Playoffs ein Wörtchen mitreden, für den Titel wird es aber eher nicht reichen. Den Bregenzer Wäldern wiederum ist abermals die Qualifikation für die Pre-Playoffs zuzutrauen. Das war's aus Vorarlberg mit viel Neuen im Westen.
Und Hannes Mayer hat nicht nur diese exklusive, nicht nur Recherche, sondern auch, dass die Story in der Neue Vorarlberger Tageszeitung erstmals erschienen ist, angesprochen. Mehr dieser Stories lassen sich dort dann auch für vielleicht Publikum in Zell oder anderswo in Österreich über das E-Paper nachlesen, einfach mal Neue Vorarlberger Tageszeitung entsprechend googeln und sich dort dann ein Online-Abo checken. Da war viel drinnen und ich möchte mal mit dem Positiven beginnen. Egal in welchem Land eine neue Eisarena gebaut, geplant wird, wo es vielleicht auch erstmal Wunschdenken ist, alles begrüßenswert, alles, was dazu führt, dass wir modernere Infrastrukturen haben, mehr Eisflächen, auch das beim Projekt in Lustenau spannend, weil bis zu 3 Eisflächen geplant werden würden. Inwieweit ist man als Liga oder Commissioner von solchen Plänen von Tag 1 weg eingebunden oder ist man erst eingebunden, wenn es wirklich ernst wird? Wie funktioniert das?
Wir sind nicht eingebunden. Ich glaube, dass da Herbert Oberscheider das Ganze schon lange geplant hat oder als er angefangen hat, das Ganze planen, dass er das nachher dann sicher bis ins letzte Detail durchgeplant hat und erst dann nachher dann sagt, okay, und jetzt bin ich soweit. Also jeder, der den Herbert Oberscheider kennt, das ist ein super Geschäftsmann, der tut viel für diesen Sport und hat schon viel geleistet und ich glaube auch, dass es genau da wieder sein Naturell entsprechend, dass einfach wirklich alles geplant war und dann ist er noch dann an die Öffentlichkeit gegangen und auch, dass wir darüber in Kenntnis gesetzt wurden.
Und ist auch so ein klein wenig derjenige, der auch die Show stiehlt, denn die Wälderhalle vom EC Bregenzer Wald, die ja weiterhin auch als Heimstätte in der Dornbirner Messehalle spielen, die ist schon sehr lange im Gespräch. Das heißt immer wieder, jetzt aber wirklich, jetzt kommt sie aber wirklich und das heißt leider immer noch warten oder gibt es da mittlerweile Neues?
Es gibt noch nichts Konkretes Neues. Sie sind weiterhin mit dabei. Ich bin auch mit den Herren aus Bregenzer Wald im regen Austausch. Ich hoffe nach wie vor, dass das Projekt der Wälderhalle einmal realisiert wird. Hoffe es einfach für die Beteiligten, weil das sind, wie du schon gesagt hast, schon viele Jahre Planung, Zeit, Nerven und jede Menge Energie reingesteckt worden. Und ich würde es einfach dem Sport wünschen und auch den Herrschaften im Bregenzer Wald, da wirklich mit Herz und Leidenschaft mit dabei sein, dass sie ihr Projekt realisieren können.
Es wäre dann schon extrem cool, wenn auch im Liga-Westen die Eishockey-Infrastruktur, die durchaus marode ist. Wir haben es gehört, 2024 keine Spielfreigabe für den HRC Lucerne. Da war unter anderem davon zu lesen, dass die nicht einmal irgendwie so eine Soundbox reinhängen dürften wegen der Statik. Also das sind dann schon gewaltige Probleme. Insofern Lucerne wahrscheinlich noch eher unter Zugzwang als der EC Bregenzer Wald, der mit der Dornbirner Messehalle eine sehr auch schöne Heimstätte sein eigen nennt. Von was hoffentlich Schönem kommt man natürlich dann auch zu einer dunklen Wolke, die sich da im Sommer über dem österreichischen Eishockeybetrieb einmal mehr aufgezogen hat. Die Hannes Meyer hat systematischen Steuer- oder Abgabenhinterziehungsvorwürfe gegen die VU Feldkirch genannt. Es sind laufende Ermittlungen, es kam noch zu keiner Anklage und wir möchten da jetzt auch kein gefährliches Halbwissen produzieren. Das ist noch nicht diese Aufgabe, aber wie war so deine Reaktion, die Liga-Reaktion, als das publik geworden ist auf diese Vorwürfe? Wartet man da erstmal ab, bis dann tatsächlich dieses Thema genug beforscht ist, dass es den offiziellen Weg durch die Justiz gehen kann? Oder ist das sowas dann auch ein Anlassfall, um allen zu sagen, bitte besorgt euch einen guten Buchhalter?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich bin ja in Vorarlberg aufgewachsen.
Das ist jetzt nichts Neues, das ist die VEO, ja. Finanziell.
Nein, aber ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her. Das, was jetzt passiert ist, hat mich schon natürlich als ehemaliger Feldkirch-Spieler, haben wir gedacht, auweia, eben jeder, oder ich kann mich noch an die Geschichte damals erinnern, muss aber auch dazu sagen, solange noch keiner angeklagt wurde, solange da irgendwo nur darüber gesprochen wird, na vielleicht, und jetzt wird immer gleich mal geredet. Für mich sind die Herrschaften da immer noch unschuldig, bis irgendwer das Gegenteil beweisen kann, und so behandeln wir das als Liga. Also wir sind Partner, denk mal, wir sind sicher offen, es wurde natürlich auch das Gespräch gesucht. Musst du allerdings auch mit dazu sagen, die Pioneers, so wie sie jetzt sind Partner der Eishockey League, sind ja nicht mehr in der Alps Hockey League. Und da hat es aber definitiv auch Gespräche gegeben. Inwieweit darauf eingegangen wurde, kann ich so nicht sagen.
Man merkt schon, es ist auch abseits des Eises spannend. Wir fokussieren uns allerdings mehr auf das, was dann tatsächlich auf dem Eis passiert. Und das wird zum großen Teil seit vielen Jahren auch mitbestimmt mit dem, was bei den italienischen und Südtiroler Clubs in der Alps Hockey League passiert. Und quasi das Pendant zu Hannes Meyer ist der Doyen des Südtiroler Eishockeysports, der Eishockey-Berichterstattung, das ist Kurt Platter. Ich persönlich freue mich auf jede Fahrt im Railjet, die mich dann zu den diversen Liga-Destinationen bringt, weil sobald man im ÖBB-WLAN eingeloggt ist, kann man über Zeitungen auch internationale lesen. Und Kurt Platter schreibt für die Dolomiten. Es gibt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum keine Zeitung, die so umfangreich, also wirklich jeden Tag mit zweieinhalb, drei Seiten Eishockey-Berichterstattung täglich das Blatt füllt. Ich glaube, Menschen der österreichischen Tagespresse kriegen feuchte Augen, wenn sie sich denken, was, wie, einer? Oder ein paar wenige kriegen zwei, drei Seiten Eishockey-Berichterstattung. Dieser Kurt Platter, der führt dieses Team an, ist einer der profundesten Kenner des italienischen Eishockeys, und auch der hat sich zu Wort gemeldet und so ein klein wenig die Offseason der italienischen Vereine, der Südtiroler Vereine, auch Revue passieren zu lassen, würde vorschlagen. Wir hören mal ganz kurz rein bei Kurt Platter, um dann entsprechend auch darüber zu plaudern, was denn von den italienischen Teilnehmern der Alps Hockey League zu erwarten ist.
Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Auch südlich des Brenners hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Von den 7 italienischen Clubs schätze ich Cortina am stärksten ein. Schließlich ist der Vizemeister im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Neu dazugestoßen sind mit Hayden Hawke ein Torhüter, den man von der letzten Saison bei Ritten gesehen hat, und mit dem Italo-Kanadier Massimo Carozza ein sehr torgefährlicher Stürmer. Aber auch den Rittnerburgen ist einiges zuzutrauen. Die beiden neuen Sportdirektoren, Dan Tudin und Alexander Eisert, vertrauen auf 5 neue nordamerikanische Spieler. Neben US-Boy Max Quarta gibt es mit dem Kanadier Ethan Schipula 2 starke Stürmer. Zudem stehen 3 Doppelstaatsbürger im Kader des neuen Trainers Trey Tuomi, der 10 Jahre lang in der DL gearbeitet hat. Zum einen ist das Torhüter Colin Forlong sowie die beiden Verteidiger Terence Amorosa und Cameron Genetti. die zuletzt beim HZB Südtirol Heißluft geschnuppert haben. Auch die Vipdal Broncos bauen auf nordamerikanische Spieler, während mit Johan Sjöqvist ein Schwede auf der Trainerbank sitzt. Dieser ist bereits Liga-erfahren, hat er doch in Vergangenheit bei den Vienna Kettles Silver gearbeitet. In der Abwehr gibt es mit Derek Topatic einen interessanten Kanadier mit italienischem Pass. Um im Angriff den Verlust von Markus Gander zu kompensieren, hat die Vereinsführung mit Bryson Gianfrone, Connor Sanvido und Adam Capanelli drei Italo-Kanadier unter Vertrag genommen. Aber auch von den beiden Kanadiern Justin Melan und James Livingston, der bereits in Dornbirn und Graz gespielt hat, kann man sich einiges erwarten. Die Unterland Cavaliers waren in der vergangenen Saison die ganz große Überraschung und auch heuer wird mit ihnen zu rechnen sein. Unterland ist erneut finnisch geprägt. Neben Trainer Uli Helfors wurden auch Verteidiger Luca Niemann und Stürmer Miro Markula bestätigt. Neu nach Neumarkt gekommen sind dagegen Alexi Keira und Elmer Helfors, der Sohn des Trainers. Gröden wird versuchen, zum dritten Mal das Playoff zu erreichen. Dem neuen Trainer John Miner dürfte aber besonders die Defensive Sorgen bereiten. Schließlich vertrauen die Ladiner zwischen den Pfosten auf ein einheimisches, ziemlich unerfahrenes Trio. Und auch in der Abwehr gibt es neben dem neuen Verteidigungsminister Kevin Schulze nur zwei gestandene Cracks. Der Angriff dagegen mit Brent McGowan, Anthony De Luca sowie mit den drei Ex-Bootsnern Simon Bicciler, Hannes Kasslert und Diego Glück muss sich dagegen vor kaum jemanden verstecken. Der HC Meran sorgte mit der Verpflichtung von Andrei Macharov für eine Transfersensation. Der russische Torhüter verfügt über eine NHL- und KHL-Erfahrung und wird ein sicherer Rückhalt sein. In der Offensivabteilung stehen dagegen mit dem Ex-Leipacher Josef Garefa und den beiden Nobodies Nolan Ritchie und Kalle Andersson drei Kanadier. Der schwedisch geprägte HC Fassa dürfte dagegen im unteren Tabellendrittel anzutreffen sein. So, das war's nun von meiner Seite. Ich wünsche allen eine spannende und mitreißende Saison.
Wie gut kennt sich Kurt Platter aus? Ich glaube, der könnte auch direkt nach dem Aufstehen alle Kaderblätter der Alps Hockey League Teams rezitieren. Das ist extrem beeindruckend, was der für ein Fachwissen akkumuliert hat. Wir waren vorher schon beim Online-Abo für die neue Vorarlberger Tageszeitung. Sollte noch ein klein wenig Geld im Budget über sein, gerne auch mal bei den Dolomiten reinblicken oder es einfach so wie ich machen und nur Railjet fahren. Das ist in dem Fall auch eine Option. 7 italienische und auch Südtiroler Vereine, das quasi exakte Gegengewicht in der Zahl auch zu den österreichischen Teilnehmern der Alps Hockey League. Jetzt gibt es in Österreich natürlich auch krasse regionale Unterschiede. Wir beide wissen ganz gut, dass die Vorarlberger völlig anders ticken, als das vielleicht im Osten oder Süden dieses Landes der Fall ist. Und ich muss immer wieder an Anton Bernhard denken, den Puls24-Experten und die HCB-Legende, der gesagt hat, Asiago ist definitiv die italienischste aller Mannschaften und Bozen halt eben eine Südtiroler Mannschaft. Wie manifestiert sich in der Alps Hockey League dieser Unterschied aus Südtiroler Teams und italienischen Teams? Gibt es diesen Unterschied für dich?
Gibt es sehr wohl. Zuerst einmal möchte ich noch anmerken, der Kurt Platter kennt nicht nur die Spieler, sondern er spricht ja den Namen richtig aus. Das ist, was es mir nie gelingen wird. Der Unterschied ist definitiv spürbar. Also es ist auch schon allein für mich vor der Kommunikation her. Ich habe mit Cortina und Fassa zwei Mannschaften, mit denen ich ausschließlich auf Englisch kommunizieren kann, weil mein Italienisch mehr als nur bescheiden ist und ihr Deutsch auch. Und mit den anderen 5 Mannschaften kann ich einfach ganz normal auf Deutsch noch dann reden. Es ist einfach auch von der Mentalität her. Also letztes Jahr bei meinen Hallenbesuche, die ich gemacht habe, es ist auch, wenn man nach Cortina kommt, ganz eine andere Stimmung, wie wenn man in Sterzing ist. Und das ist schon spürbar, macht aber die Liga, bereichert die Liga meiner Meinung nach.
Du besuchst alle Vereine?
Ich versuche, dass ich möglichst viele Vereine besuchen kann. Ist halt immer auch dem geschuldet, dass ich noch dazu von der Zeit her und von der Reise, aber ich versuche, dass ich mit jeder Mannschaft auf jeden Fall in Kontakt bin und wenn ich die Mannschaft nicht in ihrer Heimstätte besuchen kann, dass ich zumindest die Trainer und die Mannschaften, wenn sie ein Auswärtsspiel haben, dass ich da mit einem Kontakt bin.
Mit Cortina, mit den Rittnerburm, zwei große Kaliber, die sicher auch wieder im engeren Favoritenkreis sein werden, in Italien bzw. in Südtirol beheimatet. Die Überraschung war auch bei Kurt Platter zu hören, der Liga-Neueinsteiger der vergangenen Saison, die Unterland Cavaliers. Niemand hat gewusst und ich glaube, wir durften ja quasi die Struktur der letztjährigen Preview-Folge setzen. Niemand hat gewusst, was einem bei Unterland erwartet, und auf einmal fahren die allen um die Ohren. Wie war das für dich zu sehen? Hoppla, die sind aber gut.
Das war ein richtiges Hoppla, weil die sind gleich gegen Jesenice gestartet, die jeder schon als klarer Favorit gesehen hat. Und dann hat Unterland gleich einmal gewonnen und ich habe mir gedacht, okay. Und sie haben das aber nicht nur, das war keine Eintagsfliege, sondern die haben das wirklich bestätigt über die Saison hinweg, haben eine direkte Playoff-Qualifikation geschafft, sind nachher dann im Viertelfinale ausgeschieden. Und da muss ich einfach wirklich sagen, also das war eine erste Saison, wie man sich es nur wünschen kann. Ich denke mal, Unterland ist eine sehr professionelle Organisation, die wollen das bestätigen. Nur wie wir auch wissen, das zweite Jahr ist nachher dann oft einmal schwieriger als das erste, weil einfach auch die Erwartungshaltung eine andere ist, sowohl von den Fans, Sponsoren und auch von der eigenen Mannschaft. Und die müssen es heuer bestätigen. Und ich bin wirklich gespannt, was die heurige Saison bringt, weil wir haben 6 neue Trainer in der Liga. Es ist einiges an Erfahrung auf der Bank mit dazugekommen. Es sind wirklich hochkarätige Namen an der Trainerbank und da bin ich gespannt. Also ich glaube, dass heuer eine richtig interessante und knappe Saison wird.
Ich glaube, einer der Namen, den man sich merken muss, ist Trey Tuomi, das ist ein arrivierter Head Coach aus der deutschen Eishockey-Liga, auf einmal auch seinen Glanz der Alps Hockey League verleiht und die ganzen Winter Day Eishockey League erfahrenen Cracks, die Kurt Platter auch aufgelistet hat. Das ist schon beeindruckend, was sich auch in spielerischer Qualität mittlerweile in dieser Liga verdingt. Weil wir bei den Neumark Cavaliers so angetan waren, was sie auch imstande waren, bei der Premierensaison zu leisten. Welche Blaupausen wird schwierig, aber zumindest welche Schlüsse, welche Dinge konnte man sich vielleicht auf Seiten von RST Pellet Zellje, wie es offiziell heißt, abschauen? Oder was sind so Dinge, die man vielleicht versuchen kann zu imitieren, um auch gleich in der ersten Saison Erfolg zu haben? Weil ich stelle es mir natürlich so vor, da kommst du rein, bist erstmal mit dem Organisatorischen beschäftigt, solltest gleichzeitig eine kompetitive Mannschaft zusammenstellen auf einem Spielermarkt, der in Slowenien genauso wie hier und in Italien dann letztlich auch überschaubar ist. Extrem viele Herausforderungen und unter diesen Voraussetzungen auch Erfolg zu haben, passiert eher seltener als öfter. Und trotzdem Copycat League, Copycat Leaks, man sieht das überall, wenn irgendwo was funktioniert, versuchen es andere nachzumachen. Was sollten die Vertreterinnen und Vertreter von RST Pellet Zellje am ehesten sich von Neumarkt aus der Vorsaison abschauen?
Ich denke mal ganz vieles und sie schauen sich ja einiges ab, weil ich denke mal, was Neumarkt von Anfang an ausgezeichnet hat, war, sie haben gesagt, das erste Jahr nutzen sie als Lehrjahr. Dass es nachher dann mit so viel Erfolg gekrönt war, war auch für die Clubführung eine Überraschung. Aber sie haben immer gesagt, das erste Jahr, sie wollen schauen, sie wollen ankommen, sie wollen lernen und sie wollen dann im zweiten Jahr besser sein wie im ersten Jahr. Einfach nicht nur tabellenmäßig gesehen und Spielergebnis, sondern einfach die ganze Organisation. Denke mal, das war immer die Devise von Unterland. Zellje ist da genauso, die sind wissbegierig, die wollen einfach fragen, okay, was können wir noch machen? Das Stadion in Zellje ist sicher schon alt, aber die waren einfach sehr darum bemüht, dass sie alles bestmöglich herrichten in ihren Möglichkeiten. Dann kam das Hochwasser. Also Zellje ist erst seit dieser Woche Montag wieder in ihrem eigenen Stadion. Die haben jetzt da einen Monat lang auswärts trainieren müssen, weil sie ja von dem Hochwasser sehr betroffen waren. Und da muss ich einfach sagen, also das alles noch mit dazu, zu den anderen Vorbereitungen, was man schon hat, für eine neue Liga, die definitiv mehr Aufwand bedeutet, als sie je zuvor gespielt haben. Dann kommt noch so eine Naturkatastrophe daher. Hut ab vor allen Beteiligten da unten, dass die das trotzdem zustande gebracht haben, dass sie jetzt am Samstag dann auch in die Alps-Hockey League starten können.
Also du hast in deiner Ägide, wenn man so will, einstürzendes Hallendach gehabt, du hast überflutete Arenen gehabt. Wie firm ist man als Commissioner schon mit Naturkatastrophen?
Ja, es schockiert dann immer wieder. Ich muss aber auch ein großes Lob aussprechen an die ganzen Vereine der Alps Hockey League, weil wirklich jeder einzelne Verein dazu beigetragen hat und den HK Zellje unterstützt hat bei dem Wiederaufbau, sei es mit Sachspenden, sei es auch mit finanziellen Unterstützung. Also da wirklich großes Kompliment an die Gemeinschaft und das ist auch ein großes Zeichen für unsere Liga, dass da einfach ein Zusammenhalt, so sehr man sich am Eis draußen bettelt und jeder als Gewinner vom Eis gehen möchte, dass da noch hat, dann trotzdem der Mensch und der Verein im Vordergrund steht. Also da wirklich großes Kompliment an alle anderen 15 Vereine.
Schön zu sehen, dass Eishockey tatsächlich so familiär unterwegs ist. Weniger familiär geht es dann natürlich zu, wenn es um den Titelkampf geht. Jesenice als amtierender Champion mit der großen Zielscheibe am Rücken. Für dich auch wieder der große Gejagte, beziehungsweise wenn nicht, wer sind so Teams? Wir haben den Favoritenkreis eh schon ein klein wenig umrandet, aber wer sind so für dich? Gib mir die Halbfinalisten.
Nein, jetzt müssen wir aufpassen mit Wetten und so weiter. Jesenice ist definitiv wieder ein Kandidat, die ganz vorne mitspielen wollen. Die, denke mir, die gilt es einfach zum Schlagen. Der Favoritenkreis hat sich meiner Meinung nach schon erweitert. Es ist mit Zell am See definitiv ein Verein, der wirklich eine Einkaufspolitik verfolgt haben. Wir haben im Sommer, wo ich sage, die müssen oder die wollen definitiv vorne mitspielen. Es hat aber auch der Kitzbühel hat Transferbomben gelandet und wie es der Kurt Platter schon gesagt hat, es sind auch die Italiener nicht irgendwo faul auf der Haut gelegen, sondern auch die haben sich punktuell sehr gut verstärkt. Und von dem her glaube ich einfach wirklich, es wird heuer eine richtig spannende Saison. Ich freue mich schon drauf. Denke mal, der erste wichtige Punkt ist nachher dann, wer schafft die direkte Playoff-Qualifikation und mit den zwei Pre-Playoff-Duelle, die wir dann haben, wer komplettiert die Playoffs.
Besseres Schlusswort kann man sich an dieser Stelle nicht wünschen. Wünsche dir und deinem Team alles Gute für die Eishockey-League-Saison. Wir freuen uns auf Eishockey-Feste. Danke dir.
Dankeschön. Win Today Hockey
O'Clock. Win Today Hockey O'Clock on Tour bedeutet natürlich auch, dass ihr an dieser Stelle etwas gewinnen könnt. Und zwar ein exklusives Jersey des EK Dietzeller Eisbären. Was ihr dafür tun müsst, einmal kurz die Ohrenspitzen. Von welcher NHL-Mannschaft ist das? Das Goalhorn. Noch einmal die Frage und noch einmal das Goalhorn. Von welcher der 32 NHL-Mannschaften ist das hier? Das Goalhorn. Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com und mit etwas Glück bist du ein neuer stolzer Besitzer oder eine neue stolze Besitzerin eines Jerseys vom EK Dietzeller Eisbären. Teilnahmeschluss ist heute in exakt einer Woche. Rechtswege und alle anderen Dinge sind natürlich wie immer ausgeschlossen. Win today, Hockey,
over. Ich durfte an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock schon sehr häufig großen Persönlichkeiten des Eishockeysports gegenüber sitzen und komme immer wieder drauf, wie groß eigentlich auch die Lücken sind. Das bringt mich zurück zum Auftakt der vierten Staffel mit Thomas Raffel, also ich glaube 131 Folgen gedauert hat, einen der verdientesten Cracks Österreichs in diese Show zu bekommen. Selbiges könnte man auch über Marco Peber sagen. 142 Folgen hat es gedauert, um dich hier erstmals in abendfüllender Breite zu Wort kommen zu lassen. Entschuldige mich einerseits und freue mich sehr, dass du jetzt Zeit nimmst, um ein klein wenig über Vita und den EC Kitzbühel zu plaudern.
Danke Martin für die Einladung und bin sehr froh, dass ich da bin. Macht mir immer sehr viel Spaß mit Leuten über Eishockey zum Plaudern, ja.
Bring uns mal auf den Stand der Dinge. Wie fühlt es sich an, hier in die Kekelit Arena einzuziehen? Das ist ja kein unbekanntes Gefühl für dich.
Na, für mich war das ein wichtiger Standort. Ich bin viel auch gespielt, war meistens vierte Linie, habe meistens in den letzten Minuten einen Wechsel gekriegt. Wenn ein Tormann ein Shutout gehabt hat, dann sind wir eh nicht reingekommen. Das hat sich heutzutage noch immer nicht geändert. Bin ich nach Zell am See gekommen, war eineinhalb super Jahr, habe auch meine Frau kennengelernt. bin noch immer glücklich verheiratet mit zwei wunderschönen Töchtern. Muss Gott sagen, nach der Mama kommen und nicht nach mir. Das ist sehr wichtig. Und na, ich sage Zell am See, das war einfach damals schon sehr gut. Ich war dann gerne in Zell am See geblieben. Leider haben sie den Schritt zurückgemacht in die zweite Liga. Ich bin dann nach Villach gegangen und habe damals den Greg Holstern als Trainer gehabt und habe den auch sehr viel zu verdanken.
Auch auf diese Beziehung werden wir dann sicher zu sprechen kommen. Möchte das mit dir aber sehr EC Kitzbühel-lastig logischerweise halten. Muss dich aber auf eine Sache ansprechen. Die musst du einordnen. Ich gehe oder komme heute nach Zell am See und habe das große Vergnügen, mit Greg Holst und Peter Dielski zu sprechen, zu plaudern. Und Peter Dielski, bekannter Mann, bekanntes Gesicht hier in Zell am See, sagt, bitte sprich Marco Peewall unbedingt auf die Champagnerparty an. Und dann habe ich gefragt, welche Champagnerparty? Kannst du dich noch daran erinnern? Ansonsten müssen wir Peter Dielski daherholen, der uns das dann irgendwann erzählt.
Na, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir das gar nicht mehr erinnern. Weil wir
wegen dem Champagner?
Na, wir haben da so viel Party gefeiert, das war unglaublich. Und ich war damals ein bisschen anderer Mensch, ich war ein Lebemensch. Ich war sehr froh, dass ich meine Frau kennen habe. Dass ich meine Frau kennengelernt habe.
Weil ob du dich noch daran erinnern konntest, dass sie sich.
Ja. Nein, weil ich weiß ja sonst nicht, wo mein Weg hingegangen wäre. Die hat mir sehr viel geholfen und unterstützt. Ich habe damals ganz andere Prioritäten gehabt. Das Eishockey war bei mir nicht an oberster Stelle. Das hat sich dann durch meine Frau wesentlich geändert und da bin ich auch sehr dankbar. Und so wie gesagt, wir haben sehr viel Spaß gehabt mit dem Gerhard Göttfried, mit dem Roland Kowalczyk, mit dem Butnik, mit dem Walter. Es waren wirklich zwei wundervolle Jahre.
Champagner-Party-Coach müssen wir dann vielleicht ergänzen oder tatsächlich Peter Dielski daherbringen. Aber schieben das. Verdammt, wir haben das Wissen von der falschen Person abgerufen. Ja? Okay, wir versuchen diese Geschichte nachzuliefern. Du bist einfach nächstes Jahr dann beim Hockey League Preview mit dabei. Du bildest eine Speerspitze, die es noch nicht so lange gibt, nämlich die des österreichischen Headcoaches, der noch dazu Erfolg feiert. Phil Lukas hat da in der Winter Day Eishockey League ein klein wenig vergangenes Jahr die Lanze gebrochen mit Erfolg, den er nach Linz zurückgebracht hat. Du hast das Team verantwortet und verantwortest es noch immer, das am längsten im laufenden Bewerb, in der laufenden Meisterschaft vergangenes Jahr mit dabei war. Wie war das für dich, bei deiner ersten Profi-Station als Head Coach auch diesen Erfolg zu feiern?
Ich möchte einmal sagen, erstens, ich wollte eigentlich nie Profi-Trainer werden. Ich wollte schon im Nachwuchs arbeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten, weiterzuentwickeln und mein Wissen weitergeben. Und dann haben sie beim VSV den Trainer rausgeschmissen. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich mir vorstellen könnte, als Co-Trainer auszuhelfen für die letzten zwei Monate. Dann haben sie den Rob Daum geholt. Wir haben die letzten zwei Monate übernommen, haben die Playoffs geschafft, was ein schöner Erfolg für uns damals war. Bin dann weitergeblieben, haben dann den Simon als Headcoach bekommen, so mit dem Rob nicht mehr verlängert. Den haben sie dann während der Saison rausgeschmissen. Dann habe ich das auf einmal übernommen und es war wirklich in Villach, man hat immer Druck und so. Und ich bin da in der einen Woche, glaube ich, 6 Kilo verloren, nichts gegessen, nichts geschlafen. Wir haben 3 Spiele gehabt, wo ich der Headcoach war, wo ich die Verantwortung gehabt habe. Wir haben leider alle Spiele verloren, also nicht so erfolgreich gewesen für mich. Und dann habe ich das Angebot von Kitzbühel gehabt und ich habe das mit meiner Familie besprochen. Und ich wollte den Weg probieren, ich wollte meinen eigenen Weg gehen und bin sehr dankbar Kitzbühel, dass sie mir die Chance gegeben haben. Und letztes Jahr war natürlich ein erfolgreiches Jahr für uns. Erstes Mal ein Playoff erreicht. Aber das müssen wir halt heuer bestätigen. Und wir wollen natürlich auch den nächsten Schritt machen. Wir wollen in der österreichischen Liga heuer mehr mitrennen. Das haben wir letztes Jahr nicht erreicht. Wir haben sehr viele Punkte liegen gelassen gegen die jungen Mannschaften. Und wir wollen dann natürlich auch heuer da vorne mitspielen können, ja.
Nur zur Einordnung. Auch vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer ganz im Westen, ganz im Osten, ganz im Süden, in Italien oder in Slowenien, die der deutschen Sprache mächtig sind. Und ist ja dann auch spannend, dass es prinzipiell mal eine Rivalität zwischen Zell am See und Kitzbühel gibt. Das ist auch der Regionalität sicher geschuldet. Beides absolute Wintersportorte. Bei Kitzbühel kann man wahrscheinlich auch ob der Hahnenkannabfahrt noch mehr vom Wintersportmecker reden als ohnehin hier schon. Und Zell am See hat aber diesen Hintergrund mit Eishockey-Traditionsstandort, ehemaliger Erstligateilnehmer. Zell am See hat immer so diesen positive Vibe, diesen positive Ring to it. Und mir persönlich, und das kann jetzt auch komplett falsch sein, fehlt da in Kitzbühel noch. Genau mit solchen Erfolgen macht man mehr auf sich aufmerksam. Aber wie ist diese Organisation in Kitzbühel? Wie ist diese Region zum Eishockey gewandt? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir wollen natürlich den nächsten Schritt da machen und es ist in Kitzbühel von den Fans ist es sicher sehr schwierig. Es ist jetzt ein Eishockey-Stadt, sage ich mal.
Noch nicht?
Noch nicht. Es sind wirklich viele Deutsche oder Russen, was über den Winter kommen. Es sind viele Ferienhäuser, die was wirklich nur über den Winter besetzt sind. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir einfach mit guten Leistungen, dass wir die Fans in die Halle bringen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon geschafft. Gegen Zell am See, die Hütte war voll und da gegen die anderen Mannschaften. Ab der Winterzeit waren wirklich zwischen 800 und 1000 Zuseher, was sehr viel ist, gerade in der Liga. Und da wollen wir den nächsten Schritt machen. Und das in Kitzbühel, es arbeitet jeder ehrenamtlich im Verein. Wir haben da noch keine Leute, die hauptberuflich beschäftigt sind. Und da wollen wir natürlich auch den nächsten Schritt machen. Und wir haben heuer die Kraftkammer erneuert. Wir haben da neue Geräte hingekriegt, dass man wirklich mit einer Mannschaft drinnen trainieren kann. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch nicht gehabt. Und das ist ein langwieriger Prozess. Das dauert 2-3 Jahre. Und wir wollen jedes Jahr Schritt für Schritt professioneller werden.
Und das ist auch relativ spannend. Wir sprechen immer wieder über die professionellen Seiten des Sports, die Professionalisierungen und dann sind es aber solche vermeintlich simplen Dinge wie eine Kraftkammer, damit man organisiertes Krafttraining auch abhalten kann. Bei all den positiven Entwicklungen darf man nie vergessen, dass es andererseits dann sehr häufig auch noch viel zu tun gibt. Das Positive und den vollen Namen des Teams bisher unterschlagen, EC die Adler Stadtwerke Kitzbühel, suggeriert ja schon mal, dass da auch potenter Partner dahinter steckt, der oder dem daran gelegen ist, dass das Eishockey auch funktioniert. Jetzt hat man sich von Seiten der Organisation Kitzbühel dafür entschieden, dir den auch Vertrauensvorschuss zu geben, dich zum Head Coach zu machen. Mit den Erfahrungen in Villach, mit den Erfahrungen aus dem Nachwuchs, mit den Erfahrungen als Spieler. Wie versucht man, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten? Was sind die ersten Schritte, um in so ein Amt zu gehen?
So wie gesagt, als Spieler, wenn man dann Trainer wird, das ist ein komplettes Neuland. Man glaubt, man weiß so viel über Spiel und wenn man dann wirklich in der Position ist, man weiß eigentlich sehr wenig, sage ich einmal. Und es ist halt durch Weiterbildung und was ich halt will, ist, dass ich wirklich eine gute Kommunikation zu den Spielern habe. Ich probiere da schon wirklich so eine Art Kumpeltyp sein. Der Respekt muss auf alle Fälle da sein. Und wir schauen auch sehr viel auf dass wir, wenn wir dort sind, dass da hart gearbeitet wird, dass die Kleinigkeiten, die Habits zum Beispiel, das ist uns ganz wichtig oder mir ist das ganz wichtig. Und was ich sein will, ich will ein fairer Trainer sein, weil ich weiß selber, wie das ist. Ah, das ist ein Ausländer, okay, der kann alles spielen, das gibt's bei mir zum Beispiel nicht, ob der jung ist oder alt ist, ob es ein Ausländer ist, ob es ein Österreicher ist. Wenn er hart arbeitet, wenn er die Arbeit macht, dann wird er belohnt und wird im Powerplay spielen. Und wenn er es nicht macht, dann spielt er nicht Powerplay. Und das ist mir ganz wichtig.
Das ist insofern so spannend und man hört dann immer wieder diese Klischees, Kleinigkeiten und wir wollen harte Arbeiter und dergleichen. Und wenn man es dann aber wirklich runterbricht, du landest dann genau bei solchen Dingen. Sagst du bist einerseits ein Players-Coach, der natürlich ein gutes Verhältnis haben will, aber auch keine Bad Habits haben willst. Wie schmal ist dieser Grad aus Players-Coach sein, der fair ist und dann aber irgendwie auch mal Leuten tatsächlich den Arsch aufreißen können?
Naja, ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist. Und wichtig ist einfach, dass man immer einen Respekt hat untereinander. Und ich glaube, der ist gegeben und das wird am Anfang offen kommuniziert. Und das ist ganz wichtig. Und ja.
Manchmal ist es tatsächlich auch so einfach, aber gerade wenn man Kommunikation auch und ständige Kommunikation mit den Spielern haben möchte und diese Open Door Policy vielleicht auch hat, wie lernt man sowas? Keine Ahnung. Liest man
natürlich
Bücher über zwischenmenschliche Kommunikation oder lässt man es auf sich zukommen?
Man tauscht sich oder ich tausche mich sehr viel mit anderen Trainern aus, mit die was Erfahrung haben und die was zum Beispiel beim Rob habe ich sehr viel lernen können, auch beim Simon habe ich sehr viel lernen können. Natürlich ist es dann oft schwieriger zu sagen, wenn man ein bisschen eine Beziehung aufgebaut hat, du bist heute nicht im Powerplay. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und man muss aber über das drüberstehen. Du musst die Arbeit machen. Wenn du die Arbeit machst, dann spielst du. Und wenn du die Arbeit nicht machst, dann spielst du nicht. Und das müssen die Spieler verstehen lernen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber so wie ich sage, letztes Jahr war die Beziehung noch nicht so da zu den Spielern. Dann war das auch leichter, die Entscheidung zu treffen. Du spielst heute nicht, du sitzt auf der Bank. Und heuer, wir haben wirklich schon eine gute Kommunikation und eine gute Beziehung aufgebaut zu den Spielern. Und dann ist es umso schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Aber das ist meine Arbeit und über das stehe ich drüber.
Du hast diesen Spielerhintergrund. Du hast viele, viele Tore, viele, viele Punkte in deiner Erstligakarriere erzielt. Du hast sehr große Erfolge gefeiert mit Red Bull Salzburg. Du hast in Villach damals das Glück gehabt, in einer Paradelinie mit drinnen zu stehen, die links und rechts alles getroffen hat, was man nur treffen konnte, das Tor in dem Fall. Du hast diesen Spielerhintergrund. Und bitten jetzt einmal das Publikum auch wegzuhören, und das wird auch daheim niemand hören. Was sind so Dinge, die du als Spieler gemacht hast, die deine Spieler über dich nicht wissen sollten?
Ich muss sagen,
also bleibt jetzt zwischen uns.
Naja, das glaube ich sicher. Nein, ich bin wirklich froh, dass es zu meiner Zeit kein Handy oder was gegeben hat, weil man sieht einfach heutzutage, du kannst nirgends mehr wohin gehen. Aber ich muss auch sagen, es wird alles professioneller. Ich meine, die Spieler sind viel bessere Athleten. Damals, wenn du nicht so in Shape warst, war das nicht so schlimm wie heutzutage. Das Spiel wird immer schneller, es wird physischer. Du musst einfach wirklich körperlich fit sein. Und das war damals nicht so. Aber so wie ich sage, ich glaube, wenn man damals, wo ich gespielt habe, das war einfach eine schöne Zeit. Man ist nach dem Spiel zusammengesessen, man hat ein paar Bier getrunken. Mir kommt vor, das wird immer weniger. Ich kann es nur von Villach reden, wo ich dann zurückgekommen bin. Das ist dann immer weniger geworden. Und heutzutage, wenn ich mit Spielern rede, gibt es das gar nicht mehr. Aber ich mag da eigentlich gar nicht so viel erzählen von meinen Geschichten, weil das war halt nicht gut für
Schade, mich. Schade, genau deswegen bist du hier eingeladen worden.
Ja, das habe ich gewusst. Ja.
Wir haben vielleicht jemanden, der die eine oder andere Geschichte nachher über dich erzählt hat. Ja. Die Hand von Greg Holtz gerade in die Luft geschossen. Du hast ein sehr junges Team, ein Team, das aber wahrscheinlich mit der zumindest Transferbombe auf österreichischer Seite in der Alps Hockey League auf sich aufmerksam machen konnte, nämlich hat der EC Kitzbühel Raphael Rotter an Land gezogen. Vielleicht auch noch jemand, der so diese Lücke gerade überbrücken kann zwischen neuer, hungriger, athletischer, extrem professioneller Generation und andererseits auch dem Hallodri ist das falsche Wort, aber vielleicht auch das Spielerdasein auch noch abseits des Eises ein klein wenig genießen Daseins, das du auch gekannt hast. Wie war? Beginnen wir mal von ganz vorne. Wie kam es überhaupt dazu, dass Raphael Rotter ein Thema wurde für den EC Kitzbühel?
Raphael hat mich persönlich angeschrieben, wie es ausschaut, und dann sind wir da ein bisschen im Kontakt geblieben. Ich habe schon gewusst, dass er in Wien bleiben möchte. Und ich glaube, er hat bis zum Schluss gehofft, dass er einen Vertrag bekommt. Das war aber dann nicht. Und dann ist es eigentlich schnell gegangen. Und wir haben dann über einen Anruf gekriegt von unserem Vorstand, ob ich mir vorstellen könnte, Raphael Rotter. Und ich meine, da habe ich keine Sekunden gezögert. Ich habe gewusst, ich habe mit dem Raphael Rotter ein Jahr in Salzburg zusammengespielt. Da war er damals, glaube ich, 16 oder 17 Jahre. Und durch die Nationalteamspiele kenne ich natürlich auch. Und ist einfach, ist am Eis, so wie gewusst, er kann uns auf alle Fälle helfen. Und was mir noch wichtiger war in der Kabine, er ist einfach ein super Typ, immer mit viel Energie, immer positiv drauf. Er gibt den Kraftkammer immer 100%, er gibt am Eis 100%, er zeigt den anderen Spieler mit. Und du siehst das heuer schon, es ist im Training eine andere Intensität. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn dabei haben.
Nicht, dass er das sein muss, aber so wie ich ihn kennengelernt haben, was ich über ihn gehört habe, ist das natürlich auch jemand, der dann Wortführer im Lockerroom ist. Im Englischen gibt es diese Floskel, to hold someone accountable, also verantwortlich halten machen für das, was er tut. Kann er auch so ein klein wenig rechte Hand für dich im Lockerroom sein, ohne dass du das jetzt irgendwie direkt einforderst?
Na, auf alle Fälle. Meine, wir haben das besprochen. Wir haben eine gute Liedergruppe, wir haben eine große Liedergruppe her. Und das hat uns letztes Jahr, glaube ich, auch gefällt ein bisschen. Und da ist der Raffi sicher einer von den Redelsführern und die Anführer. Und das war uns ganz wichtig. Und durch seine Erfahrung, das hat uns letztes Jahr meiner Meinung nach in den Playoff auch gefällt. Und deswegen sind wir wirklich, ich habe ja das mein Home, aber also wie gesagt, es sollte jetzt kein Raphael Rotter-Show sein, weil die ganzen Medien, was wir da, es wird nur über einen Raphael Rotter geredet, was da berichtet wird. Und wir können nur vollkommen mal als Mannschaft auftreten.
Siehst du, deswegen gibt es auch diesen sympathischen Eishockey-Podcast namens Winter Day Hockey O'Clock, damit wir über andere Mannschaftsteile sprechen. Es ist insofern interessant, dass man auf Seiten vom EKD Zeller Eisbären und vom EC Kitzbühel so ein klein wenig dieselben Schlüsse nach den Playoffs gezogen hat. Man war noch nicht bereit, man war vielleicht noch nicht physisch genug, man hat auch nicht genug Erfahrung gehabt, nichts Patrick Schwarz, das jetzt explizit auf die Erfahrung gemünzt hätte. Aber es ist spannend, dass sich ein paar der Schlüsse dann eben auch ähneln. Und trotzdem hatte man mit dieser Viertelfinalqualifikation und dann auch dem späten Aus in der Serie ja prinzipiell Erfolg. Aber was muss passieren, dass dieser Erfolg nicht nur bestätigt wird, sondern möglicherweise sogar auch dann mit einer Halbfinalteilnahme, wer weiß, wo es dann hingeht, dass es noch weiter höher hinausgeht, sind ja doch die Adler.
Nein, so wie wir waren letztes Jahr wirklich happy, dass wir es erreicht haben, aber natürlich war die Enttäuschung auch riesig, wo wir dann gegen Ritten 4-2 in der Serie verloren haben. Wir haben das dritte Spiel auswärts gewonnen, wir sind mit einer 2-1-Führung nach Kitzbühel gefahren, haben das Spiel 1-0 in der Overtime verloren, haben 47-22 Schüsse gehabt, haben viermal auf die Latten geschossen und dann verlierst 1-0 in der Overtime unglücklich, fast 2-2 nach Ritten, verlierst wieder in der Overtime und deswegen, da rede ich von, wir haben immer mehr vom Spiel gehabt, aber sie waren wirklich cleverer, sie haben dort mehr Erfahrung gehabt. Für uns war es für viele Spieler das erste Mal in einer Playoff zum Spielen und das ist trotzdem ganz ein anderes Eishockey. Und deswegen haben wir heuer sehr viel auf Erfahrung gesetzt, auch bei den Ausländern, die uns da weiterhelfen können. Und das war uns sehr wichtig bei den Verpflichtungen von den Spielern und der Raphael Rotter mit seiner Erfahrung kann uns da natürlich sehr viel weiterhelfen.
Jetzt haben wir schon über den Prozess gehört, wie der in Zell am See gelaufen ist, auch was die Neuverpflichtungen anbelangt. Du mit deiner auch Erfahrung als Spieler auf allerhöchstem Niveau, der noch dazu in diesen ganz großen Organisationen drin war, wie Salzburg, wie Villach und so wie der Spielermarkt funktioniert, kriegst du ja Kraut und Rüben angeboten und jeder Agent verspricht da, dieser Spieler, der wird bis zuletzt alles geben für den Verein und dann schaust du irgendwie an, okay, 6 Vereine in 4 Jahren, er hat aber sehr viel für alle Vereine gegeben. Also dieses Bullshitting von Agentenseite passiert ja schon auch das Häufigeren. Es gibt einfach viele Fehlgriffe. Das liegt in der Natur der Sache, in einem Markt, wo viel Fluktuation auch herrscht. Ein Spieler stellt sich bei dir vor, ein Agent bietet dir einen Spieler an. Wie sieht so das Bullshitometer von Marco Peverl aus? Wo schlägt es aus und was sind so Dinge, wo du sagst, cool, spannender Spieler?
Es ist wirklich schwierig. Ich sag, das ist das Schwierigste eigentlich, das habe ich heuer mitgekriegt, weil ich heuer mitreden habe können bei den Verpflichtungen. Du kriegst am Tag zwischen 10 und 15 Spieler, was du anschauen sollst.
Pro Tag?
Ja, circa. Und dann suchst du ein bisschen 50 Spieler aus, wo du sagst, okay, die können da weiterhelfen, das sind spannende Spieler. Und dann probierst du irgendwie Informationen von den Spielern einholen. Und mit den Agenten ist oft schwierig zum Reden, weil man halt nur Positives und deswegen will ich mit den Agenten gar nichts mehr zu tun haben, sondern ich schaue wirklich, dass ich da meine Kontakte ausnutze, mit denen rede. Aber das ist wirklich das Schwierigste, was man machen kann. Und das unser Scouting ist, wir haben da ein Sportcontract, wo man die Spieler sieht, dann siehst du vor dem 3-4 Spiele. Und das ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Ja.
Worauf legst du da Wert? Den tollen Charakter in der Kabine, den will jeder haben. Den harten Arbeiter will jeder haben. Aber mir hat mal jemand erzählt, er schaut sich ganz gerne, wenn es das von einem Spieler gibt, an, wie er sich in Blowout-Losses irgendwie verhalten hat. Es steht 0-6 gegen die Mannschaft dieses Spielers. Gibt er im zweiten Drittel auch noch so viel oder im dritten Drittel wie vielleicht so zu Beginn der Partie? Sind solche Indikatoren die du auch verwendest, was völlig anderes. Wie muss man sich das vorstellen?
Wenn ich ehrlich bin, an das habe ich gar nicht gedacht. Ich schaue mir meistens das Spiel an, wenn sie auswärts spielen. Das ist mir sehr wichtig und trotzdem, wie die Habits sind von ihnen am Eis und welchen Spielertyp du suchst. Wenn wir einen Goalscorer suchen, wie positioniert er sich? Und trotzdem, für mich ist vielleicht ein Floskel, aber es geht wirklich nur um die Habits. Es muss der beste Spieler das gleiche tun wie der schlechteste Spieler. Und für mich ist da der Thomas Raffl das beste Beispiel. Der macht jedes Mal die Drecksarbeit in die Playoffs und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Und das muss bei uns auch jeder Spieler. Es muss unser Ansa-Center, unser vierter Center, müssen beide die gleiche Arbeit machen. Natürlich vom Ansa-Center erwartet immer mehr. Der muss produzieren wie vom Vierer-Center, aber der muss genauso Schüsse blocken, der muss genauso seinen Check fertig machen. Und auf das schaue ich ein bisschen beim Scouting.
Jetzt gibt es viele neue Namen, viele spannende Personen. Wenn sich jetzt jemand aufgrund dieses Gesprächs dazu entscheidet, okay, Kitzbühel schauen wir gerne in einer der Hallen in der Alps Hockey League an, ob in der heimischen Arena, vielleicht hier in Zell oder in Vorarlberg. Wer sind so Spieler, wo du glaubst, wo du hoffst, dass sie den Fans ins Auge stechen? Sind wir wieder beim Thema, Name-Dropping bei Coaches, ganz schwierig, aber einfach nur, auf wen man, du hast Fokus, wird richten müssen, bei wem du hoffst, glaubst, dass diese Person sich ins Rampenlicht der Alps Hockey League spielen kann?
Wir haben heuer zwei junge Tormänner, die was noch nie Ansa-Tormann gespielt haben die letzten Jahre, aber wir wollen ihnen das Vertrauen schenken und ich bin 100% davon überzeugt, dass sie einen Weg machen werden und dass sie für uns Spiele gewinnen werden. Und da haben wir wirklich ein gutes Setup mit dem Ecker und mit dem Schubert. Und ich glaube, dass man auf das schauen muss. Und für mich in der Liga, wenn wir die Ausländer geholt haben, die müssen meiner Meinung nach immer außerstechen. Wenn ich von oben zuschaue, muss ich wissen, okay, das ist ein Ausländer oder nicht. Und das ist für uns ganz wichtig gewesen, dass wir da die Erfahrung haben, weil der österreichische Markt ist trotzdem nicht sehr groß. Wir haben uns sehr gut verstärkt, auch mit Mo Matzka, muss ich sagen, super Verteidiger. Wenn ich ehrlich bin, mich wundert eh, dass der nicht in der Eisliga spielt, aber wir sind froh, dass wir ihn haben. Und da gibt es sicher viele andere auch, wo sie eigentlich in der Eisliga spielen sollten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der ist natürlich für uns ein sehr wichtiger Spieler. Und dann haben wir trotzdem sehr viele junge Spieler vom VSV, wo wir die Kooperation haben mit einem Czurnik und mit einem Wildschnick, die was vielleicht den nächsten Schritt machen können und die was auch wirklich in den nächsten 2-3 Jahre in der Eisliga in den ersten zwei Linien eine Rolle spielen sollten.
Was mich immer so spannend ist und beziehe mich da auch auf ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mal mit jemandem führen durfte zur Alps Hockey League. Dieser mittlerweile Ex-Spieler hat gemeint über einen Coach, und da gab es einen Trainerwechsel und es hat dann nicht so gut funktioniert. Er sagte, ja, der Coach vorher, der hat die Liga verstanden, der hat alle seine Imports in die erste Linie gepackt und die haben alles zerschossen. Und der andere hat keine Ahnung von der Liga, der meint, aufteilen ist super, hat aber halt irgendwie nicht zum Effekt geführt, dass sich dann auch das Scoring aufgeteilt hat. Wie setzt du in dieser Liga, wo so ein Top-Heavy-Lineup schon eben auch dominieren kann, deine Linien zusammen? Versuchst du wirklich eine Scoring-Line dann am Ende der Preseason auch zu haben? Oder bist du ein Verfechter von, nee, es macht schon auch Sinn, die guten Imports, die Spieler, von denen du dann gleich, wenn du mehr erwartest, in unterschiedlichen Linien zu haben?
Ich glaube, das kommt auf die Mannschaft drauf an, welche Mannschaft du hast. Ich habe das heuer probiert, mit 4 ausgeglichenen Linien zum Spielen am Anfang. Jetzt haben wir ein paar verletzte und kranke Spieler. Und ich glaube, das Line-Up wird jetzt an einem Samstag ganz anders ausschauen, dass da wirklich in den ersten zwei Linien, dass wir da sagen, das ist die Scoring-Linie und die dritte, vierte Linie, dass die defensiv gut spielen sollen, aber was auch Tore schießen können, sage ich. Aber ich bin schon eher ein Trainer, der was mit 4 Linien spielen will, was ausgeglichen sein und was mit alle 4 Linien was Tore schießen können, weil das ist, glaube ich, das könnte der Erfolgheuer sein für uns auch.
Samstag 19 Uhr für all diejenigen, die jetzt auch Lust bekommen haben, hier natürlich in Zell am See, volles Haus, hoffentlich um 19.30 Uhr, aber 19 Uhr Face-Off-Zeit gegen den HC Meran. Wünsche dir natürlich alles Gute für die Alps Hockey League Saison. Es wird definitiv nicht wieder 142 Folgen dauern, dich zurückzuholen. Man merkt da schon, das Gespräch biegt auf die Zielgerade ein. Dadurch, dass Greg Holst derjenige ist, der bei Hockey Clock on Tour immer die Abrissparty ganz am Ende feiert, der wird sich auch ein klein wenig was über dich erzählen. Du hast jetzt die Gelegenheit, uns Dinge über Greg Holst zu erzählen, die er vielleicht selber nicht mehr weiß.
Na, so wie ich vorher schon angesprochen habe, ich habe Greg wirklich Ich habe ihm wirklich sehr viel zu verdanken. Ich bin von Zell am See zurückgekommen, er hat mich aufgenommen, er hat mir so viel beigebracht, nicht nur am Eis, sondern fürs Leben. Und das probiere ich, so wie ich sage, ich probiere von jedem Trainer wichtige Sachen für mich herauszunehmen, was dann mein Weg ist. Und vom Greg habe ich einfach sehr viel über Arbeitseinstellung und auch über Habits und sehr viel lernen können. Und deswegen bin ich für ihn sehr dankbar. Und war damals ein junger Spieler, damals war das vielleicht noch nicht so, dass man mit Trainer so offen, oder ich war eher der Spieler, ich wollte mit dem Trainer ja auch nicht trainen, ich wollte mehr Ruhe haben, also ich wollte einfach mehr Ruhe haben. Und heutzutage wird auch von den Spielern viel mehr das Gespräch gesucht. Das war damals bei mir eigentlich nicht so, aber mit dem Greg haben wir, das Einzige, was ich erzählen kann, er kann mir verdanken, dass er mit vielach Meister geworden ist. Obwohl ich in Salzburg gespielt habe, aber weil beim letzten Tor, der Schuss geht aufs Tor, von meinem Kniedeckel zum Bousquet und der Bousquet schießt ins leere Tor rein und deswegen war ich immer ein bisschen vieler. Naja, bitte.
Besseres Schlusswort kann man sich nicht wünschen dir und dem EC Kitzbühel alles Gute für die Saison. Freue mich sehr, dass du Zeit genommen hast über Win Today Hockey Clock.
Dankeschön.
Win Today Hockey Over.
Er braucht keine Vorstellung, kriegt trotzdem einer. Er ist ein verdammt feiner Mensch. Er war ein noch besserer Eishockeyspieler. Er ist einer der besten und emotionalsten Trainer, die dieses Land je gesehen hat. Und er ist auch die Antwort auf eine Trivia-Question. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Es ist Greg Holst.
Es ist ein bisschen spät, eh? Meistens gehe ich schlafen um 9.
What? Right on time?
No, aber früher bin ich, ja, es ist meistens jetzt mit meiner Alter, gehe ich um 9 schlafen.
Wenn dieser Mann ein Kaltgetränk vor sich hat, das dann vielleicht die eine oder andere Substanz beinhaltet, also alkoholischer Natur wohlgemerkt, dann darf der Salzstreuer nicht fehlen. Wollen wir die Geschichte nochmal erzählen? Vielleicht kennt sie jemand noch nicht. Wissen alle, warum Greg Holst einen Salzstreuer neben seinem Bier stehen hat? Ich sehe Köpfe, die geschüttelt werden. Coach, Salz und Bier, warum?
Weil ich komplett deppert bin, deswegen. Crazy Canuck, was soll ich sagen? Ich habe das gesehen, wenn ich 16 Jahre alt war in Montreal. Mein erstes Bier habe ich getrunken. Ne?
Entschuldige, das
war und ich habe jemanden gesehen mit dem Salz. Also, oh. Und dann ich war in Florida. Das ist echte Geschichte. Fort Myers, Florida in Juni. Meine Off-Seasons war 4 Monate in Florida. Gehe golfen. Noch Golf, sehr heiß, Juni. Sehr feucht. We go to Hooters, die echte Hooters, die Super Hooters. Ich hole Heineken. Ich nehme einen Schluck.
Also, gut, dass du dieses Bier salzt, das wundert mich
prinzipiell. Nein, es schmeckt nicht gut. Heineken, es darf nicht wahr sein. Nehme ich Salz und ich sagte, holy fuck, let's go, baby. Und seitdem, hey, immer Salz. Und das ist eine echte Geschichte.
Lieber allein schon die Antwort, weil ich komplett depper bin. Ja,
what you do? Aber das auch. Peber weiß das auch. Aber ich bin eingeladen, hey, für 2 Wochen nach Kitzbühel. Hey. Du hast ein Zimmer. Nur eine Woche jetzt, okay. Okay, ich werde nett sein heute mit dir.
Coach, es ist immer wieder schön, dich bei diesen Veranstaltungen mit dabei zu haben. Es ist schön, diese Eishockey-Euphorie, die Art und Weise, wie du Eishockey lebst, auch einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen. Für mich ist es immer wieder eine Erscheinung. Ich freue mich über jedes Spiel, das wir gemeinsam kommentieren dürfen, über jede Veranstaltung, die wir gemeinsam bestreiten dürfen. Für all diejenigen, die vielleicht auch Lust bekommen haben, es wird in der aktuellen Staffel von Winter Day Hockey O'Clock so viele Hockey O'Clock on Tours geben wie noch nie. Bereits 3 weitere, die in Planung sind. Eines im Oktober in Feldkirch, eines im Dezember, aller Voraussicht nach in Kärnten, eines im kommenden Jahr im Februar dann auch in Bruneck. Hockey O'Clock goes international.
Da bin ich zurück von Mexiko, vielleicht bin ich dabei.
Bist du mit dabei? und es gibt auch einen Bezug von Greg Holst oder zwischen Greg Holst und Zell am See. Jetzt könnte man irgendwie sagen, wohin hast du nach all deinem Wirken und Tun in Österreich keinen Bezug? Aber irgendwann wird die Antwort auf eine Quizfrage oder eine Trivia-Question dann lauten, also wenn die Frage ist, wo hat Greg Holst zuallerletzt als Head Coach gearbeitet, wird das sein? Hier in Zell am See.
Erstens freue ich mich, dass ich hier sein kann. Alte Gesichter, Ex-Spieler von mir sind auch hier ein paar. Marco, freut mich die Arbeit, was Patrick, du gemacht hast mit deinem Team hier, mit der Eishalle. wie stark diese zweite Liga ist, ist wirklich beeindruckend, von was die Leute im Hintergrund machen. VIP-Raum, Kraftraum, vor 4 Jahren war das nicht der Fall.
Ja, du hast die Stadiontour bekommen.
Ich war hier mit, ich bin gekommen im November, Mitte November. Und Peter Dilski war mein Co-Trainer. Jetzt sind wir wirklich eng befreundet seit dieser Zeit. Und du hast auch, wir haben eine super Zeit gehabt. Leider, die Mannschaft, wir haben ein bisschen Misserfolg gehabt. Unser Ziel nicht erreicht. Aber trotzdem, die Spieler, oder sagen wir 90% für die Spieler, haben wirklich alles gegeben und super hart gearbeitet. Für das bin ich sehr dankbar. Aber ich habe auch ein paar andere Geschichten hier. Wenn ich U20-Trainer war, wir haben hier oft Trainingslager hier gehabt. Die größte Massenschlägerei in der Geschichte von U20 war in dieser Halle. Ich bin von Kanada, ich war gewohnt, das ist normal.
Also alle irgendwie so, holy fuck, was passiert hier?
American League oder New York, NHL, Massenschlägerei damals war ganz normal. Das war gegen Slowenien, das Spiel war eher ein bisschen heiß. Der Spieler ist aus, die Spieler gehen am Eis und eine von den slowenischen Spielern schießt die Scheibe auf unser Tor. Natürlich, was passiert? Schlägt ein überall wirklich. Es war absolut wie die alten Zeiten und das war hier in Selam See. What do you think? It's good, oder? Nein, das ist. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist passiert. Aber die österreichischen Spieler, hey, they're tough. Du weißt es eh. Sie können alle fighten. Das ist eine super Geschichte.
Wie muss man sich das vorstellen? Am Eis geht es komplett rund, alle, oh mein Gott, was passiert hier nur? Und du.
Nein, Moment. Ich war auf der Bank und ein Spieler war auf der Bank, kein Name. Und überall waren Schläger. Und zwei waren auf David Schuler. Und ich habe ihm angeschaut, ich sagte, get your fucking ass out there. Natürlich, tut mir leid. Nein, das habe ich gesagt und er ist ausgegangen. Schuler zum Helfen.
Ja, gut so.
U20. Ich habe das erste Mal kennengelernt. War das U20 oder U18?
Ich habe U18 kennengelernt, war U18-Schüler. Dann habe ich bei den U20 einen Tag dabei sein und dann hast du mich angeschickt. Du hast gesagt, Kraft reicht dir nicht aus, ist dann in der Zeit
gefahren. Ja, wo waren wir? In Litauen oder Estonia irgendwo?
Ich glaube, in Estland
war es. Estland? Okay, das ist die Anfangsphase mit diesen Guys. Abfahrt war 7 oder 8 in der Früh. Ich komme in ein Hotel in Unterdorf, Peval, Martin, und die zwei Pevals. Hey, Coach, good morning. I have fucking beer in the hand. I said, guten Morgen. Ja, was ist los hier? Sandals on, Kopf, Kürze. I said, okay, dress change. Auf einmal, Nokia, du hast eh gespielt, oder? Krawatten, Anzugs, war super.
Das Schöne an Greg Holtz ist, und da kommt man nicht umhin, auch auf die letzte Folge von Winter Day Hockey O'Clock hinzuweisen. Man muss ihn, das ist wie bei diesen kleinen Enten, die man einmal aufzieht und die dann die ganze Zeit irgendwie um und um schnattern. Ich habe ihm zum Ende der letzten Folge eine Frage gestellt, die relativ spezifisch war, und er hat danach einen 10-minütigen Monolog gehalten, in der er so circa alles thematisiert hatte, nur nicht, um diese Frage zu antworten. Also ich weiß selber nie. Ja,
weißt du warum? Weil ich habe die Frage vergessen. Ja, tut mir leid. Ja.
Es ist auch für mich insofern spannend, dass man nie genau weiß, wo es dann auch tatsächlich hingeht. Also in diesem Teil bin ich wirklich nur noch peripher dazu da, um irgendeine Struktur einzuziehen. Aber ich versuch's mal und versuch die Frage zur Abwechslung noch kürzer zu halten, damit du dich daran erinnern kannst. Wenn du jemanden wie Marco Peval, einen Ex-Schützling, Ex-Spieler von dir, jetzt auch siehst, wie er als Head Coach erste beachtliche Erfolge feiert, wie geht's dir damit?
Well, es ist interessant, wir haben davor geredet. Wenn du ein Co-Trainer bist, und das ist gut für die Zuschauer zum Wissen und Lernen. Wenn du ein Assistant Coach bist, oder Head Coach, das ist absolut, es ist, die Unterschied ist unglaublich. Und er hat es richtig gesagt, weil ich war auch in Villach, wenn er war der Head Coach. Er war Cass Weiss meistens und er hat wirklich 5 oder 6 Kilo verloren in einer Woche, 2 Wochen. Und du kannst nicht gut schlafen. In 2018, wenn ich gefeiert war in Villach, ich sitze in der Kabine Eine kommt eine, keine Name, ein bisschen Trottel, aber es passt schon. Hier kommt eine, Greg, du bist gefeuert, tut mir leid, Bon Pintner, du bist Coach. Ich war nur ein Verreißer Pints. Nimm der Head Coaching, dann kannst du lernen und sehen, wie das wirklich ist. Weil er war ein super Assistant Coach. Zwei Wochen später, Pintner, super Spieler, sehr intelligent mit Eishockey-IQ. Hey Greg, geh mal Mittagessen. Okay, das war zwei Wochen danach. Ich sage, ja, wie geht's dir mit dem Coaching-Job? Coach, ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen, es ist 24-7, es ist in deinem Kopf. Die Spieler, so wie du gesagt hast, mag ich Spieler mit dem Charakter. Du hast 20 Spieler, du brauchst nur zwei oder du brauchst nur eins. Dann hast du zwei, ein bisschen gegen dir, dann hast du vier. Es ist immer ein Kampf, jeden Tag. So, wo ist Pintner jetzt? Pintner macht einen super Job in Klagenfurt mit die U15 hinunter. Marco geht schräg genug, dass er weggegangen ist von Villach in deine eigene Stadt, ist schwer. Was Philipp Lukas macht, ist beeindruckend. Er ist jetzt in Kitzbühel, er war ein sehr guter Spieler. Er macht seinen Weg weg von Villach, ein bisschen mehr, trotz dem Druck. Es ist besser, dass er nicht in Villach ist.
Es ist nicht unsere Aufgabe, dem IDM Wärmepumpen VSV irgendwelche Tipps dann auch zu geben und dergleichen. Aber wenn man sich jetzt über die letzten 1,5 Jahrzehnte die Leute ansieht, die im Englischen gibt es diese Wendung, the one that got away. Also vielleicht die eine Person, die man hätte haben können, wenn man vielleicht mehr Geduld gehabt hätte, wenn bestimmte Bedingungen besser gepasst hätten. Mike Stewart, gerade eben eine 3-Jahres-Verlängerung als Head Coach bei Wolfsburg bekommen, Halbfinalist in der deutschen Eishockey-Liga. Der war mal Cheftrainer des VSV. Markus Pintner, lange Assistant Coach des VSV gewesen und dann Head Coach. Marco Peewall, lange Assistant Coach gewesen, interimistischer Head Coach, wie auch Markus Pintner. Und trotzdem hat man sich dann immer gegen diese 3 dann entschieden, nicht immer, aber man hat sich gegen diese 3 entschieden und dann immer anderweitig auch Coaches gesucht. Das ist eine lange Frage. Du bist noch bei mir, oder?
Ich habe keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast. Keine Ahnung. Mike Stewart erstens.
Man hätte Mike Stewart, Markus Pintner oder Markus...
Besser, dass er weg vom Villach war. Es war zu früh, er war Spieler, auf einmal bist Assistant Coach, Trainer mit den ganzen Ex-Spieler. Besser, sie haben es sicher nicht gut behandelt, nicht professionell, wie sie das gemacht haben. Aber besser, dass er weggegangen ist. Und jetzt siehst du, wie gut er ist und wie er seinen Weg macht. Gleich für Markus, es ist der gleiche für, ich gebe dir meine Meinung, besser, dass er nicht in Villach ist. Der Druck ist enorm, erstens in Villach in Klagenfurt. Druck ist überall, aber Klagenfurt Villach ist extrem Druck. Mein erstes Jahr als Coach, die weiß ich, wie das war. Ich habe eine Entscheidung, ZLMC oder Villach. Villach habe ich genommen, die Verträge waren ungefähr gleich. Mein erstes 9 Spiel haben wir, ich glaube, 3 oder 4 Mal gewonnen und die Zuschauer schreien auf mich und spuken und was weiß ich. Und der Vorstand holt mich an, sagt, Greg, du hast 3 Spiele, sonst bist du weg. Also wie viel muss ich gewinnen? Alle 3. Sonst bist du gefeuert. Und wir haben 2 Mal in Overtime gewonnen und 1 Mal in Penaltyschießen, glaube ich, sowas. Denn der Mannschaft, haben uns weggefunden, Tom Surdy ist zu uns gekommen und wir haben die Finale erreicht. So, entweder du stehst auf und du campst hart oder du stehst unter den Tisch und mein Coaching-Karriere wäre vorbei. So, es ist so, so eng, so eng. Aber zurück zu Marco, was er gesagt hat. Wir haben ein Gespräch gehabt. Warst du in ZLMC oder zweite Liga, bevor du zu uns gekommen bist? Bundesliga. Du warst hier, okay, dann zu viel Lack. Und ich weiß, dass sein Lebensstil war sicher nicht in der Kirche jeden Tag, das passte. Ich war auch so, wenn ich jung war. Aber ich habe ein Gespräch mit Marco gehabt. Also willst du zurückkommen nach Villach? Wir haben das diskutiert, das Office, Leben. Ich sagte ja. Ich sagte, ich gebe dir eine Chance. ABC, die müssen passen. Und er hat seine Chance super ausgenutzt. Wir waren 2 Mal im Finale, ich glaube, das zweite Jahr. Wir haben 5 entscheidende Spiel in Overtime verloren gegen Klagenfurt, eine super Serie. Spiel 3 oder 4, du hast 2 Tore geschossen. Wir waren 3-1 in Overtime gewonnen. So, er war ein Schlüsselspieler So für alle jungen Leute oder Leute, wenn du eine zweite Chance bekommst, er hat es super ausgenutzt, Nocker nach Salzburg, der Rest ist Geschichte, super Spieler, ein guter Mensch, jetzt ein guter Trainer. Wenn ich da für zwei Wochen bin, werde ich sehen, wie er ist damals.
Eine Woche
Geschichte. Eine andere Geschichte habe ich. Ich stehe am Eis, ich bringe diesen jungen Mann zurück nach Villach, okay? Training ist aus. Drei oder vier Leute waren am Eis. I'm going to stand up for this. Ich stehe auf der Bande, auf der roten Linie, mit dem jungen Spieler, passen. Und auf einmal, von hinten, kriege ich Scheiben genau auf die Kartoffel. Bist du deppert? Ich bin geflogen. Ich bin aufgeschossen. Ich sagte, Motherfucker, I kill somebody? Na, das ist 100% richtig. Ich sage, who the fuck is it? Auf einmal, ich sehe, ein Spieler läuft aus. Maximaler Tempo, stiege hinunter. Weißt du, wer das war? Pebo. Hast du dich versteckt? Ich habe dich nicht gefunden unten. Na, du weißt ganz genau. Na, ja, gut, kannst du erinnern. So schnell warst du das ganze Jahr nicht damals. Echte Geschichte. Aber er hat seine Chance super ausgenutzt, eine super Karriere gehabt und freut mich für ihn, dass er auf einem guten Weg ist. Next question?
Ja.
Ich habe viel Geschichte, don't worry.
Offenbar. mal kurz sammeln. Vielleicht bei den zweiten Chancen beginnen. Ich meine,
Entschuldigung, ist immer noch ein bisschen, hey, Entschuldigung. 20 Jahre später.
Ja, bitte, bitte, kein Kreuzband reißen, wir brauchen dich noch. Wobei, Kreuzband ist wurscht. Stimmbänder sollten nicht reißen. Die brauchen wir tatsächlich dann morgen, Saisonauftakt, Winter der Eishockey League. Dieses Headcoaching-Dasein, dieser extreme Druck in der ersten Liga. Nicht, dass der in der Alps Hockey League nicht auch da wäre, aber sich vielleicht auch rantasten, einfühlen in den Job. Wie wichtig ist es gerade für, jahrzehntelang wurde bemängelt, es gibt keine österreichische Headcoaches. Jetzt kommen sie langsam daher. Unser Kollege Daniel Welser, der im Salzburger Nachwuchs einen exzellenten Job macht. Marco, das ist auch, es waren alles gute Spieler. Das sind alles Bright Hockey Minds und langsam aber sicher kommen die überall dann auch an die Schaltstellen in den diversen Organisationen. Aber wie wichtig ist es dann eben auch, die Alps Hockey League zu haben, wo dann ein Marco Peewall, der einerseits in Villach mehrfach übergangen worden ist, dort vielleicht auch als erste Head Coaching Station nicht glücklich geworden wäre. Wie wichtig ist es, dass es aber diese Liga gibt, wo man das Head Coach Dasein lernen kann?
Well, nicht nur für die Coaches, es ist super für die Coaches, es ist für die Managers. Wie viel hast du gelernt in den letzten 3-4 Jahren? Ein Haufen. Es ist für die Tormänner, was brauchen. Du hast geredet über österreichische Tormänner, das ist ein großes Problem. Für die Spieler, wie viele gute junge Spieler, du kannst nicht in die erste Liga spielen. Erstens hast du 10 oder 12 Ausländer, du bekommst keine Eiszeit. So du bist 18 oder 19 oder 20 Jahre alt, du bist talentiert. Und du spielst einen Wechsel oder zwei Wechsel. Du kannst nicht lernen. Diese Liga ist ganz wichtig. Und auch für die Zuschauer interessiert. 2.500 letztes Jahr, ich habe gelesen ein paar Mal, ich folge das ziemlich eng. Ich sagte, oh, ihr habt mehr Zuschauer wie manche Mannschaften in der ersten Liga. So, die Interesse ist auch da. Und die Liga ist gut. Und du nimmst die Top 4 von 6 Mannschaften und du hast nur 2 oder 3 Spieler dazu. Du spielst in der ersten Liga. Es ist nicht so weit weg. Aber für die Coaches wichtig, für die Managers, für das ganze Management, alles zum Lernen, das ist absolut wichtig. So beeindruckender Job, dass jetzt hast du 6 Mannschaften, ja, das ist super.
Deine Zeit in der Alps Hockey League, sie war kurz, man hatte nicht irgendwie diesen Erfolg, aber gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, nachdem du davor de facto durchgehend Erstliga-Headcoach warst, diese Alps Hockey League, something.
Oh no, das war nicht einfach. I mean, unsere Mannschaft war sicher okay. Wir haben ein paar Baustellen gehabt, was wir haben versucht zu reparieren. Aber im Großen und Ganzen, die Erfahrung war gut. Die Mannschaft hat wirklich hart gearbeitet. Eine super Arbeit mit Peter Dilski und mit Patrick. Es war eine schöne 4 Monate. Leider wir haben unser Ziel nicht erreicht. Aber wir haben alles gegeben, was wir geben konnten in dieser Zeit. Und Jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier in dieser Heißhalle bin. Und heuer komme ich sicher auf Besuch. Ich komme Peter Bielski besuchen und schaue ein oder zwei Spiele an.
Ja, wir haben einerseits gesagt, Showtraining für den Nachwuchs des EKZ. Es gibt die Woche in Kitzbühel. Wo kriegt er eher VIP-Karten? Beim Derby EKZ gegen ECK in Kitzbühel oder in Zell am See? Oder kann man da schon bei beiden Standorten, Greg Holst, was Schönes versprechen? Okay, stimmt, wir haben einen Manager, da müssen wir bei Marco.
Thanks, buddy. Hey, du warst nicht mit der Pulver in der Herfen. In Villach. Warst du das nicht, oder? Nein, vor dem Spiel, das ist, weil ich war früher ein little bit mit my hair, eben mit my gel, alles, was ich. Die Spieler gehen am Eis, das ist in Villach. Aufformen, so ich gehe zu dem Spiegel, my little gel, okay, sorry, I'm ready. Nehme the fern, the hair fern, and I shall sign, holy fuck, alles Babypulver auf meinem Kopf. Es war voll mit Babypulver. I said, you sons of bitches. Jemand hat das gehabt. Du warst nicht, eh? No, okay. Keine Ahnung, was passiert. I guess, what the fuck is that? Der Coach, es war nicht für dich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Morgen kein Scheiben beim Training.
Das bringt mich unweigerlich dazu etwas, das Anfang dieses Monats bei Winter Day Hockey O'Clock großes Thema war. Auch in Zell am See bin ich mir sicher, ist der vierfache österreichische Meister namens Gerd Prohaska allen ein Begriff. Der hat eines der vielen, mittlerweile doch zahlreichen Karriere-Specials gewidmet bekommen, in natürlich vier Folgen. Hat der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska, seines Zeichens auch Kabinen-Prankster, in über vier Stunden sehr ausführlich erzählt, wie es zu seinen vier Titelgewinnen gekommen ist. Und etwas, das so reoccurring ist, das Gerd Prohaska gesagt hat und das vorher auch Marco Pever gesagt hat, sie waren nicht diejenigen, die den direkten Kontakt mit dem Headcoach gesucht haben, die eigentlich nicht mit dem Trainer reden wollten.
Aber mein Tour war immer offen für alle, das ist klar.
Ja, wirkt aber irgendwie nicht so, ja.
Er hat mich in die Kartoffel geschossen. Glaubst du, er kommt in meine Kabine? Hey. Ja, guten Morgen. Na, aber Prohaska, ich und Prohaska, wir haben so. Ich habe gesehen, wie talentiert er war. Und wir tun Eislaufen, Stop and Starts und Kers Bomber und ihm, die wollten nicht Eislaufen. Ich habe oft mit Prohaska gestritten und gesagt, nicht gut genug, du musst härter pushen, besser. Weil ich habe mein Bauchgefühl war, this guy is freaking good. Und mein Bauchgefühl war richtig, weil er war wirklich gut. Und aber der Podcast, so mein 6 Jahre in Villach, mein erstes 6 Jahre, ich habe nie gewusst, wie lustig Prohaska ist als Mensch. Es war wirklich nur Coach und Player, push hard, do your job, thanks Coach, boom. Ich habe nicht gewusst, wie lustig ein Mensch er war. Du weißt, wie er ist, he's a prankster. Der Podcast letztes Jahr, was wir in Villach gemacht haben, das Live-Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich es wirklich erfahren habe. So interessant, wie unsere Communication war damals. Und was zum Schluss passiert ist, ist eine unglaubliche Geschichte, was ich nie vergessen werde in meinem Leben. Und das ist in der Podcast.
Marco, du musst einfach nur nicken, kannst natürlich auch den Kopf schütteln. Du weißt, wer ihm den Babypuder in den Föhn gegeben hat?
Weißt du sicher? Reden wir noch, okay. Ah.
Das ja, stimmt. Nein, nein. Das ist total okay.
Ich habe meine Pistole im Auto. Zeig es mir noch.
Wie? Wo immer das hingeht. Ja.
Wasserpistole, ja.
Genau. Wenn es sowas gibt, gab es da so Retaliation, gab es da so Revanche, hast du dann, nein. Du hast Coach nie?
Ich sage dir was, ich kann das zu den Coaches sagen, auch zu den Managers. Ich weiß, wie ich bin, Humor ist ein super Teil, ein wichtiger Teil vom Leben und auch von meinem Coach und die Spieler. Wenn und wo kannst du diesen Humor und Spaß haben und wenn musst du hart arbeiten? Das Humor-Teil im Leben ist absolut nur auf Marco. Es kann nicht jeden Tag streng sein, push. Du musst ein Tag in der Woche, drei Tage in der Monat, wo du hast, boy, it's fun and it's tough and we're locking alle zusammen. Ist sonst der Stress, es frisst dir zusammen. Aber Humor im Leben ist so wichtig und that's it. Next question.
Eine habe ich tatsächlich noch. Ja, ist auch gut, dass du einfach das Gespräch jetzt bist. Nein,
es kann nicht immer seriös sein, jeden Tag. You gotta have some fun.
Definitiv.
NHL-Spieler, you can't feel NHL-Spielers und ein paar Coaches. Und sie haben gesagt, der Paul Maurice war damals in Carolina in der Finale. Und die haben mit ihm geredet. Die haben kennengelernt in Innsbruck bei der WM. Er sagte, wir waren im Finale. Ich war zu ernst mit den Spielern. Push, boom, na. Du bist im Finale. Slow it down. Familie organisieren. Have some fun. Let's go to work. Es ist ganz wichtig für die jungen Coaches, dass du Spaß hast, auch mit dieser harten Arbeit.
Wenn wir bei Kabinenpranks sind, und ich glaube, gerade da in der Villacher Kabine ist noch so viel, was unerzählt ist. Vielleicht dann doch einfach mal bei diesem Special reinhören. 4 Folgen über den vierfachen österreichischen Meister. Der beste Kabinenstreich, der eben gespielt worden ist, von Mike Stewart. Das ist der Cliffhanger. Bitte reinhören und hoffentlich auch entsprechend genießen. Genauso wie auch bei dieser Folge. Großer Dank an all diejenigen, die das bisher getan haben. Du kommst jetzt in die Lage, ich glaube, die Top-4-Frage hat, ich glaube, den Marco relativ unerwartet getroffen. Deswegen gib mir den Meister. Die Alps Hockey League, die du natürlich auch verfolgst, beziehungsweise die du peripher natürlich auf deinem auch Radar hast. Wer glaubst du, tritt die Nachfolge von Jesenitz an? Ist es Jesenitz wieder als Top-Favorit?
Ja, das ist keine faire question, okay? So.
Sie ist sie fair.
Richtig geantwortet. Diplomatisch oder nicht.
Ja, aber wie das Liga
ausschaut, du hast wahrscheinlich 8 oder 10 Mannschaften, die in die Playoffs kommen können. Es ist verdammt eng. And you're looking at Verletzungen, Krankheiten, Tormannleistung. Es ist so viel Kleinigkeiten. Und der Druck ist nicht nur auf Trainer. Du spürst es auch bei einem Manager, weil jedes Spiel, wenn du schaust, jede Partie an, Samstag ist das erste Spiel, Lustenau. Der Herz klopft auch bei den Managers, nicht nur die Coaches. So, die Coaches, das klopft nicht so viel, weil du bist im Spiel. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du oben sitzt, was ist das für ein Wechsel? Was macht mein Coach? Bad bist du deppert. Nein, es ist schwer. Es ist schwer für alle. Der Druck ist überall. Aber die Liga ist besser ausgeglichen heuer, glaube ich, wie die letzte paar Jahre. Kann das sein? So von den Top 6, 7, 8?
Dreimal nicken, nachdenkliches Nicken. Ich glaube, das zeigt dann schon auch, in welche Richtung es geht.
Sag mir, der Top 4 ist nicht automatisch 1, 2, 3, 4. Das ist sicher 8 Mannschaften, was in die Semifinale kommen können.
Heißt aber, du ziehst sie jetzt diplomatisch aus der Affäre und gibst mir kein Team?
Ich hoffe, dass ZLMC, der letzte österreichische Meister war wenn in dieser Liga? Noch nie in dieser Liga?
Okay,
so, so 9 oder 10 Jahre, oder? Okay, so das ist. Hat ZLMC eine so gute Mannschaft zusammengebaut, eine gute Kader? Du hast es gesagt, ja, ein Papier schaut super aus. Ich habe mit Coach Mike geredet auch. Du musst es jetzt am Beispiel wissen. Nur weil du hast ein paar ältere, gute Spieler geholt, du musst es bewiesen jeden Tag. Und das ist nicht einfach. Und du hast gute Gegner.
Weißt du was, dann wünschen wir uns an dieser Stelle ein klein wenig eigennützig und das dürfen uns die anderen Vereine nicht übel nehmen, dass es ein Finale Zell am See gegen Kitzbühel geben wird. Dann schlagen wir die Zelte für 1,5 Wochen in Kitzbühel und Zell am See auf, begleiten diese Serie so intensiv, wie es nur geht. Ich glaube, das wäre das absolute Traumszenario. Ob es so kommt, werden wir sehen. Das Tollste ist, ab Samstag zählen die Spiele endlich. Nichts gegen die Preseason und die diversen Vorbereitungen, aber es ist dann am Ende doch nochmal was anderes, wenn Punkte verteilt werden. Deswegen nicht nur an euch hier, euch so viel Alps Hockey League Action zu Gemüte zu führen, sondern vor allem auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wir werden uns auch ein paar Alps Hockey League Spiele anschauen. Ich in Lustenau, du musst dann halt nach Kitzbühel, Zell am See fahren, aber machen wir, oder?
Du hast alle organisiert. Ey. In Oktober mache ich Training in Vorarlberg für eine Hobbymannschaft.
Genau.
Jetzt mache ich Training hier sonst was?
Ich check das mit deinen Terminen.
Okay, Na super.
Coach, immer wieder schön mit dir über Eishockey zu plaudern. Kann man wenig tollere Dinge vorstellen, als genau das zu tun. Deswegen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr dankbar.
Danke, dass die Leute gekommen sind. Und Marco und alle hier, fantastisch. Und viel Glück euch.
Merci. Samstag geht die Saison los. Danke fürs mit dabei sein.
Gaga.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move.